dort auch den Mut haben zu dürfen, mit alten Vorstellungen zu brechen und dieses Bild auch ein Stück weit loszulassen von diesem Hausaufgaben machen heißt, direkt nach der Schule in Anführungszeichen konzentriert am Schreibtisch zu sitzen, sondern eben auch zu schauen, welche Uhrzeit passt vielleicht für mein Kind besser, welcher Ort, welche Umgebung. Genau, macht es meinem Kind leichter, dort einzusteigen. Herzlich willkommen bei Die Zwei schon wieder, dem luftig leichten Psychologie-Podcast mit Stefanie Rietzler
und Fabian Grolimund. Hier werfen wir einen psychologischen Blick auf Alltagsthemen, die uns interessieren, irritieren, faszinieren oder amüsieren.
Für alle, die neugierig sind auf sich selbst und die Menschen um sie herum.
Willkommen zur heutigen Folge. Es geht um das Thema Lernen, Hausaufgaben und Streit- und Motivationsprobleme. Stefanie, willst du gerade einsteigen? Da schreibt jemand, wie bringe ich das Kind überhaupt dazu, mit den Hausaufgaben zu starten? Wir haben regelmäßig Streit. Und eine andere Mutter sagt, 2 Stunden Streit, danach 10 Minuten Hausaufgaben. Also dieses typische, das Kind will nicht starten, man ruft es, es schiebt es nochmal auf. Ja, gleich, nur noch, oder? Was würdest du denn da empfehlen?
Ja, diese Streitthematik, die erleben wir ja ganz häufig. Gleichzeitig ja besonders häufig auch bei Kindern, bei denen Neurodivergenz eine Rolle spielt, wenn die sich den ganzen Tag in der Schule schon so zusammenreißen mussten, sich konzentrieren mussten, unter vielen Kindern die Reize ausblenden mussten und dann nach Hause kommen, vielleicht noch kurz was essen dürfen und dann heißt jetzt, sind die Hausaufgaben dran und die Kinder sind eigentlich schon völlig kaputt und haben gar keine Lust. Aber eben auch sonst Kinder, die sagen, oh, jetzt habe ich schon den ganzen Tag mit Schulzeug verbracht, wieso muss ich jetzt schon wieder ran?
Ist schon noch hart, dass man einfach nochmal muss, oder?
Genau. Ja. Wir vergleichen das ja oft, wenn wir auch Seminare mit Eltern durchführen, mit diesem Beispiel, dass wir ja sagen, stellt euch vor, ihr kommt nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag nach Hause und freut euch drauf, jetzt endlich quasi alle 4 von euch zu strecken und euch auszuruhen. Und dann käme jeden Tag noch jemand, der kurz nach dem Essen sagt, du, es steht übrigens noch die Steuererklärung an und ist doch keine große Sache. Das ist wichtig, weil, oder? Und Tag für Tag muss man sich wieder zu einer Aufgabe überwinden, auf die man vielleicht dann eben nicht mehr so Lust hat. Und jetzt gibt es ja verschiedene Wege, die wir als Eltern, aber auch mit den Kindern, mit den Jugendlichen bestreiten können, um diese Situation zu entspannen, da ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Ich denke, das Erste, was ich machen kann, gerade wenn ich als Mama oder Papa die Hausaufgaben auch noch relativ intensiv begleiten muss, ist zuerst mal so ein kleines Check-in für mich und mir selber sagen zu können, okay, jetzt kommt wieder diese Situation oder ich muss mein Kind jetzt oder möchte mein Kind an die Hausaufgaben erinnern. Das wird vielleicht nicht ganz so einfach sein und mal zu schauen, wie bin ich heute unterwegs, so von der Stimmung, von der Energie her, bin ich heute bereit, überhaupt zu helfen? Und wenn ja, in welcher Form? Weil ich dann je nachdem natürlich auch schon auf mein Kind entsprechend zugehen kann und zum Beispiel sagen kann, du, ich kann dir auch gern ein bisschen helfen oder wie auch immer oder eben schauen kann, möchte sonst oder kann heute sonst noch jemand begleiten. Weil oft, wenn man selber schon so super angespannt ist, entsprechend häufig die Kinder ja dann auch diese Gegenbewegung auch geben. Und dann ist es ja häufig so, dass wir als Erwachsene den Eindruck haben, wir müssten den Kindern diese Hausaufgaben jetzt mega schmackhaft machen. Also ein wahres Motivationsfeuerwerk auf sie abfeuern. Kind sagt zum Beispiel irgendwie, oh, ich habe überhaupt keine Lust und es ist so viel und es ist so schwierig und ich weiß gar nicht, wie das geht und kann ich jetzt nicht noch ein bisschen spielen? Und man fühlt sich irgendwie dazu hingerissen, dann, um das Kind zu motivieren, so Sachen zu sagen wie du, das ist doch gar nicht viel. Wenn du dich jetzt da dahinter begibst, dann hast du das in 10, 15 Minuten. Oder wenn das Kind sagt, das ist aber blöd, ich habe keine Lust, dass man dann irgendwie als Mama oder Papa sagt, ja, du, mir macht auch nicht alles Spaß, was ich machen muss. Oder manchmal muss man sich halt auch zu Sachen überwinden, auf die man nicht so die große Lust hat. Oder das Kind findet irgendwie, ah, das, ich weiß gar nicht richtig, wie das geht. Und dann sagt man, du, das ist doch nicht so schwierig. Du musst einfach nur diese 2, 3 Sachen erledigen. Alles aus ja dieser guten Grundabsicht heraus, das Kind irgendwie in Richtung Hausaufgaben zu bringen. Für die Kinder sind diese Gegenargumente oft so, dass sie einen Eindruck haben, okay, Also da werden mir quasi diese Gefühle ausgeredet. Die hat noch gar nicht, oder der, meine Mutter, mein Vater, die haben noch gar nicht so richtig gecheckt, wie ätzend ich das finde. Jetzt werde ich denen das noch ein bisschen genauer erklären, oder? Und dann finden sie eben doch, ja, nee, aber es ist wirklich viel und die Lehrerin hat es gar nicht richtig erklärt und gewinnen so richtig Rage und haben das Gefühl, sie müssen immer mehr dagegen argumentieren. Und was da, was wir ja häufig erleben, auch in den Begleitungen von Familien bei vielen Kindern schon mal ein bisschen Druck rausnimmt, ist, wenn wir aufhören zu argumentieren. Und das klingt ja jetzt so einfach, hahaha, aufhören zu argumentieren. Aber es geht eigentlich darum, sich zu sagen, hey, es ist nicht meine Aufgabe, meinem Kind diese Hausaufgaben schmackhaft zu machen, dass es da jetzt mit einer riesen Motivation dahinter geht. Das ist einfach was, das kommt aus der Schule, das ist eine Pflicht, die das Kind zu erledigen hat. Und mein Kind, ja, hat jetzt halt keine Lust und dieses keine Lust darf sein. Also das Kind sagt vielleicht, ah, ich habe überhaupt keine Lust. Und dann könnte ich Verständnis zeigen und sagen, ich sehe schon, gell, heute fällt es dir mega schwer anzufangen. Was wird dir helfen zu starten? Oder das Kind sagt irgendwie, aber wir müssen halt so viel, so ätzendes Zeug machen und oh nee, kann ich das nicht später machen oder so, dass man sagt, hey, was ist denn das Allerätzendste oder das, was dich am meisten ankäst? Und das Kind sagt vielleicht, ja, oh, wir haben so viel in Französisch auf und dann kann ich sagen, hey, magst du mal zeigen oder magst du mit dem anfangen, was am ätzendsten ist oder dich mit was Leichterem so ein bisschen in Stimmung bringen. Oder das Kind sagt irgendwie, das ist so schwierig, dass wir dann nicht sagen, hey, ist doch ganz einfach, weil dann kommt sich das Kind auch schnell mal blöd vor, so quasi, sondern sagen zu können, hey, ja, zeig mal her, was findest du denn so kompliziert? Ja, stimmt, das sieht echt gar nicht so einfach aus. Weißt du noch, was die Lehrkraft dazu erklärt hat? Oder vielleicht, ja, musst du dann nochmal im Buch nachschauen, wie das genau geht? Oder auch, wenn man vielleicht jetzt selber auch nicht so eine Ahnung hat, zu sagen, ui, ja, auf den ersten Blick wüsste ich jetzt auch nicht so richtig, wie das geht. Ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit, sich da einzudenken. Also, dem Kind dieses Gefühl zu lassen, ja, das kann schwierig sein, das kann ätzend sein und ich traue dir trotzdem zu, das zu machen. Und mit so kleinen Gedanken wie, zeig mal her oder was ist es denn genau? Oder auch wenn das Kind findet, das dauert so lang, sagen zu können, hey, ja, das ist echt eine ganze Menge, musst du das alles bis morgen haben? Oder gibt es Sachen, die auch noch ein bisschen Aufschub möglich machen? Komm, wir versuchen mal irgendwie einen Plan zu machen oder das einzuteilen, dass du trotzdem noch ein bisschen Zeit hast, rauszugehen oder was Schönes für dich zu machen. Es kann schon mal diese erste Hürde ein bisschen abbauen, dass man den Eindruck hat, man knallt nur aufeinander und so. Und dann gibt es aber ja wirklich...
Das sagen sie manchmal so ein bisschen witzig, dieses Argumentieren, oder es ist immer gut, wenn die Kinder darauf positiv reagieren. Also eben, wie du gesagt hast, wenn das Kind sagt, es ist so viel und dann sagt man, du, das sind nur die drei Sachen, die sind 20 Minuten. Wenn das Kind dann sagt, ah ja, stimmt ja, oder dann lohnt sich's.
Okay, Mami, dann mache ich's halt.
Und ich finde, dort merkt man wirklich immer, wie unlogisch es halt ist oder dass wir glauben, wir könnten einfach das Gegenteil behaupten und das Kind würde dann mitgehen. Und ich finde das einen wirklich wichtigen Punkt, dass die Kinder das Gefühl haben, ich werde gesehen in diesen Gefühlen, dass mir das stinkt, dass das jetzt... nicht das ist, was ich machen will und mir das auch zugetraut wird.
Ich finde, es gibt noch einen kleinen Fallstrick, nämlich viele Kinder oder Jugendliche sagen ja dann auch, oh, wieso muss ich diesen Mist machen und das ist so blöd, was ich dort erledigen muss. Und ich finde, da ja, ist es noch diffizil, weil wenn ich jetzt natürlich als Mama oder Papa sage, ja, das ist wirklich ein Quatsch und was ist das eigentlich für eine bescheuerte Aufgabe, dann werten wir natürlich diese Aufgabe auch ab. Das macht es manchmal für die Kinder noch ätzender, sich dahinter zu setzen, wenn quasi die Eltern auch finden, ja, absoluter Quark. Mhm. Aber ich könnte zum Beispiel sagen, wenn jetzt das Kind sagt, ja, warum muss ich das machen? Zu sagen, ja, das ist eine gute Frage, kannst du morgen mal die Lehrkraft fragen. Zum Beispiel, ja. Und dann kann ja das Kind entscheiden.
Oder ich kann einfach die Gefühle validieren. Oder sagen, oder das finde ich jetzt gerade sinnlos. Also ja. Es geht ja nicht darum, ich finde das sinnlos, sondern du findest das jetzt gerade sinnlos.
Genau. Ja. Und dann gibt es ja aber eben auch immer wieder Kinder, wir schreiben ja da auch vor allem drüber in unserem Buch Erfolgreich Lernen mit ADHS und ADS, weil wir da ja oft Kinder haben, die so regelrechte Diskutierweltmeisterinnen und Weltmeister sind. Also selbst wenn man da Verständnis zeigt und sagt, ja, ich sehe, dass dir das stinkt und so, haben wir zum Teil einfach Kinder, die finden dann aber immer noch einen Grund, weiter zu diskutieren. Manchmal auch ein Stück weit, weil sie merken, sie können damit die Hausaufgaben noch ein bisschen aufschieben. Zum Teil wirklich auch, weil sie einfach erschöpft sind und sich gerade gar nicht drauf einlassen können. Oder auch, weil manchmal diese Intensität der Situation sie auch aus der Unteraktivierung rausholt. Also dieses bisschen diskutieren können oder wieder, ja, sie so ein bisschen aus diesem...
Spannender ist,
ja. Genau, aus dieser Erschöpfung und Langeweile manchmal auch ein Stück weit in Anführungszeichen rausholt, dass sie das merken. Und was wir da ja dann manchmal auch schon Familien sozusagen in Anführungszeichen verschrieben haben, ist eine Motzzeit. Motzzeit heißt, statt dass ich mit meinem Kind rumdiskutiere, eben eine halbe Stunde, ein, zwei Stunden über den Sinn und Unsinn der Hausaufgaben und warum das trotzdem wichtig ist, dass das Kind das macht, dass man zum Beispiel einfach sagt, du, ich merke schon, heute stinkt es dir brutal und du kannst dich überhaupt nicht überwinden. Ich glaube, du musst einfach mal alles rauslassen. Du darfst jetzt einfach mal 10 Minuten nach Herzenslust über die Hausaufgaben motzen und meckern und murren und ich höre dir einfach zu. Und wenn man mag, kann man dann noch einen Timer stellen oder der dann klingelt. Und ich fand das immer wieder spannend auch, dass Familien ja erzählt haben, mein Kind, das kann eine Stunde, zwei mit mir diskutieren, aber wenn es quasi in den leisen, leeren Raum hineinmotzen muss, dann fällt ihm nach 3, 4, 5 Minuten dann auch nichts mehr ein, fängt irgendwann das Kind an, sich zu wiederholen. Irgendwann hat man die Hausaufgaben verflucht und ist über die Lehrkräfte hergezogen und hat darüber gesprochen, was man alles stattdessen lieber machen würde. Der Gedanke dahinter ist diese paradoxe Intervention, die ja häufig auch in der Psychotherapie eingesetzt wird oder auch die sogenannte Symptomverschreibung, also in Anführungszeichen, mache dein Symptom, wenn man jetzt das Motzen als Symptom beschreiben möchte, wo man dann einfach merkt, wenn man das quasi einmal exzessiv ausleben darf, dann nimmt auch die Attraktivität ab, das weiterhin zu tun. Oder die Kinder haben da manchmal auch das Gefühl, jetzt konnte ich das mal rauslassen, dann kann ich mich auch eher auf die Hausaufgaben wieder einlassen.
Ich finde auch so bei dieser Frage, 2 Stunden oder Streit, bis das Kind endlich anfängt, man hat ja als Eltern auch oft so fixe Vorstellungen, wann das gemacht werden soll.
Und wie.
Und viele Eltern haben ja das Gefühl, Kind kommt von der Schule nach Hause, ein Snack oder Mittagessen und dann gleich als erstes. Und
viele das steht Kinder, ja auch in tausenden Lernratgebern so drin. Etablieren ja. Sie diese Hausaufgabenroutine, eben genau das. Es gibt noch einen kleinen Zwischensnack und dann soll das Kind am Schreibtisch im ruhigen Zimmer die Hausaufgaben erledigen, weil sich es dort ja angeblich gut konzentrieren könne und dieser Gedanke zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen noch dahinter steckt und da haben wir ja oft eine ganz andere Haltung dazu, muss man ja so sagen.
Also wo ich auch finde, so wann ist der richtige Zeitpunkt? Oder? Und so eine Frage, die ich oft hilfreich finde, wann ist der spätestmögliche Punkt, wo ich finde, das ist okay oder als Elternteil, und dass ich dann nicht den Kindern alle 15 Minuten damit in den Ohren liege. Weil ich finde, jedes Mal, wenn ich frage, oder hast du das schon gemacht, wann machst du es, und das Kind beim Spielen an die Hausaufgaben erinnere, dann lade ich das so negativ auf. Ich finde das, ich kenne das von mir selber, wenn ich eine E-Mail schon 4, 5 Mal gelesen und wieder zugemacht habe, dann wird sie immer unangenehmer. Oder wenn man, je häufiger man an eine Aufgabe erinnert wird, desto größer wird der Widerstand.
Manche Kinder macht das ja auch richtig aggressiv.
Ja, dass sie dann lass den mich endlich mal in Ruhe. Genau, oder mit dem. Genau. Ich kann ja nie in Ruhe irgendwie spielen. Ständig schwebt das Damoklesschwert der Hausaufgaben über mir. Und zum Teil tickt halt auch die Uhr von Kindern an. Das ist zum Beispiel, meine Kinder haben immer die Hausaufgaben nach dem Abendessen gemacht. Eigentlich vor dem ins Bett gehen. Und das haben sie einfach gebraucht. Ich komme nach der Schule und dann gehört die Zeit zuerst mal mir. Und ich weiß, bis nach dem Abendessen lässt man mich komplett in Ruhe mit irgendetwas, oder? Und ich darf machen, meine Zeit füllen. Jetzt klar, wenn das Kind irgendwelche Hobbys hat, die am Abend stattfinden, da muss man noch ein bisschen anders schauen. Aber ich finde so diese Frage, wie kann ich das Kind weniger erinnern, wann muss es denn wirklich gemacht werden und dann auch dem Kind das einzuräumen. Jetzt kommst du nach Hause und jetzt darfst du einfach mal sein und Batterien auftanken oder dich bewegen und dann können wir schauen, oder wann du die Hausaufgaben vielleicht irgendwie müheloser hinkriegst. Und gerade bei den Kindern mit ADHS haben ja viele Nachteulen, also Kinder, die eher dann am Abend auch wieder Energie haben, um sich dem zu stellen und nach der Schule richtig, richtig aufladen müssen.
Ich fand das auch immer wieder sehr überraschend, auch in den Begleitungen von Familien zu sehen, dass wenn man am Hausaufgabenzeitpunkt ein bisschen Veränderungen vornimmt, für manche Familien sich wirklich ganz viel bewegt. Also ich erinnere mich an die eine Familie, die erzählt hat, wir haben die Hausaufgaben einfach sonst immer quasi nach dem Zfiri, also nach dem Nachmittagssnack reingelegt und das Kind war total kaputt und konnte sich nicht konzentrieren und hat ständig gejammert und gesagt, ich bin müde und ich kann nicht mehr. Und die Eltern hatten den Eindruck, sie müssen das Kind so durchpeitschen durch diese Aufgaben. Und dann zu merken, nein, wir machen jetzt mal 1, 2 Wochen diesen Testzeitraum und sagen zum Kind, du, wir wollen mal gucken, ob es da eine bessere Variante gäbe, die Hausaufgaben des Lernens dorthin zu legen. Und die zum Beispiel gesagt haben jetzt in dem Fall, unser Kind ist eh so eine Morgengrille. Das steht ganz früh am Morgen schon auf und seit wir die Hausaufgaben dorthin legen und das Kind zum Beispiel weiß, ich habe halt jetzt nur diese 45 Minuten, bis ich dann zum Schulbus muss und eben ich muss dann da sein, weil sonst wird der ohne mich. Ja, geht das irgendwie viel besser und mit viel weniger Diskussion. Das Kind ist eh schon wach oder auch manchmal eben Familien, die das Gefühl hatten, naja, wenn mein Kind die Hausaufgaben abends erledigt, dann ist es bestimmt wieder zu müde. Und das dann ausprobiert haben, zum Beispiel am Abend und gemerkt haben, stimmt, wenn das Kind seine Batterien aufladen konnte, geht es für dieses Kind offensichtlich dann am Abend besser. Also dort auch den Mut haben zu dürfen, mit alten Vorstellungen zu brechen und dieses Bild auch ein Stück weit loszulassen von diesem Hausaufgaben machen heißt, direkt nach der Schule in Anführungszeichen konzentriert am Schreibtisch zu sitzen, sondern eben auch zu schauen, welche Uhrzeit passt vielleicht für mein Kind besser. Welcher Ort, welche Umgebung. Genau, macht es meinem Kind leichter, dort einzusteigen. Ich finde auch, je nachdem kann man mal schauen, muss das Kind denn zwangsläufig alleine arbeiten? Wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, diskutieren wir ja auch häufig drüber, ja, wie kannst du selber diese Motivation in dir finden? Was macht es dir leichter, in die Hausaufgaben einzusteigen? Und da sehen wir ja auch immer wieder, dass Jugendliche zum Beispiel sagen, naja, wenn ich so allein vor mich hinleiden muss, dann ist es einfach nur schlimm und ätzend und dann verliere ich mich irgendwie auf TikTok und komme gar nicht hoch.
Wir machen ja die ätzenden Aufgaben auch zusammen.
Ja, genau. Ja. Genau. Und dieses Body-Doubling einfach zu wissen, es sitzt noch zum Beispiel jemand neben mir, der muss auch was machen. Wir sitzen gemeinsam im selben Boot und jeder widmet sich dem, was er gerade ätzend findet. Und danach haben wir noch ein bisschen Zeit, um was Schönes zu machen. Das kann dann eben auch die Motivation mit sich bringen, dann schneller fertig zu werden. Es gibt ja mittlerweile witzigerweise auch für Studierende online diese Online-Treffpunkte, oder? Wo man einfach Leuten dabei zugucken kann, wie die jetzt irgendwie in der Bibliothek sitzen und lernen zum Beispiel, dann ihren Abschlussarbeiten schreiben. Einfach nur für diese Verbindlichkeit, man quasi klingt sich ein und zu dieser Uhrzeit ist man da und jeder schreibt oder jeder lernt und das ist einfach völlig klar jetzt, das ist quasi die Lernzeit und ich bin nicht alleine. Gibt auch noch so ein bisschen in Anführungszeichen soziale Kontrolle, die manchmal gar nicht so schlecht ist, gerade wenn man ein bisschen zur Impulsivität neigt.
Mhm. Ja, das geht ja eigentlich schon rein ins große Thema Motivation, da haben wir ganz viele Fragen dazu bekommen. Becky fragt zum Beispiel, wie und wann kommt die intrinsische Motivation, selbstständig jeden Tag 10 Minuten zu üben? Das ist ja so der Traum der Eltern. Oder die intrinsische Motivation, dass die Kinder von innen heraus wollen. Dizzy und Ryan, die dazu geforscht haben, die gehen ja davon aus, diese intrinsische Motivation, die ist dann vorhanden, wenn Kinder, Erwachsene merken, ich kann wichtige Grundbedürfnisse abdecken über eine Tätigkeit. Also zum Beispiel jetzt, bei Ihrer Theorie ist das soziale Eingebundenheit, Kompetenz und Autonomie. Also dann bin ich intrinsisch motiviert oder wenn ich merke zum Beispiel, ich bin in diesem Bereich gut, ich kann das, ich eine gewisse Selbstwirksamkeit erlebe. Wenn ich merke, ich kann das vielleicht eben, wie wir gerade angesprochen haben, mit Menschen machen, die ich gerne mag, wo ich mich als Teil von einem Team fühle. Ich habe aber auch eine gewisse Autonomie, ich kann Entscheidungen treffen. Und jetzt wäre natürlich die Frage von Peggy, wann kommt denn das, 10 Minuten zu üben, oder? Und das Problem, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihrem Kind ist, das wird, wenn wir jetzt das so anschauen, natürlich dort passieren, wo Kinder eben zum Beispiel sich als kompetent und autonom erleben, dass das bei den Bereichen kommt, wo das Kind eine Schwäche hat, wo es Schwierigkeiten hat, wo es sich anstrengen muss, das ist eher eine Illusion. Also ich denke, wie bei Erwachsenen auch, oder? Es ist der athletische, sportliche Typ, der intrinsisch motiviert joggen geht und nicht die Person, die 20 Kilo verlieren will und seit 15 Jahren keinen Sport gemacht hat. Die muss sich zwingen, für die ist es hart.
Ja, und ich glaube, dass wir dort zum Teil auch so ein bisschen fast überhöhte Ansprüche an die Kinder haben. Also ja, als du das jetzt so beschrieben hast, ist mir das nochmal eingefallen. Ich habe zum Beispiel mit meinem Mann, wir haben mal gedacht, wir könnten doch mal irgendein Paar-Hobby aufnehmen. Haben wir bis heute nicht geschafft. Aber eine Idee war mal, wir könnten doch zusammen klettern gehen. Als wir noch in Zürich gewohnt hatten, in der Nähe von so einer Kletterhalle wohnten. Und dann haben wir so einen Schnupperkurs gemacht. Und mein Mann konnte es natürlich gut. Der ist wie so ein kleines Äffchen da hochgeklettert. Und ich fand es einfach nur super anstrengend. Also ich hatte irgendwie den Eindruck, meine Oberarme sind wie so laffe Spaghetti irgendwie. Die können sich überhaupt nicht hochziehen. Mich hat dieses Licht oben geblendet. Ich habe irgendwie schon nach kurzer Zeit Kopfschmerzen bekommen und fand es richtig ätzend und habe einfach immer so auf die Uhr geguckt, wann dieser Kurs endlich vorbei ist. Mhm. Und dann geht man ja da auch nicht raus und denkt, ich konnte es jetzt überhaupt nicht. Ich war eine von den Schlechtesten in der Gruppe. War jetzt irgendwie auch nicht ein super schönes Paarerlebnis. Komm, da gehen wir doch jetzt noch, eben gehen wir jetzt noch regelmäßiger hin, damit ich quasi diese Schwäche aufarbeiten kann. Das wäre ja eben das Äquivalent zu dem, was die Kinder dann machen müssten. Sondern als Erwachsener sagt man, ja, da gehe ich halt nicht mehr hin, da suche ich mir was anderes. Aber bei den Kindern erwartet man zum Teil einfach, dass sie sagen, ah, kann ich nicht, fällt mir schwer, macht nicht so Spaß.
Das übe ich jetzt regelmäßig,
ach, komm,
damit ich besser werde.
Da investiere ich noch ein bisschen Freizeit, um da diese Lücke zu schließen.
Ich finde es eben wichtig, dass wir das nicht erwarten, oder? Sondern dass wir eben wirklich zuerst mal begreifen, es ist für das Kind richtig, richtig schwer, sich darauf einzulassen. Erwachsene Menschen gehen dem normalerweise aus dem Weg. Also wenn wir merken, ich bin in etwas nicht gut, dann vermeide ich das normalerweise. Und jetzt haben wir diese Situation natürlich in der Schule, da werden wichtige Kulturtechniken vermittelt, Lesen, Schreiben, Rechnen. Wir haben den Anspruch, dass jedes Kind das kann oder lernt. Natürlich auch die Kinder, die jetzt zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche haben. Und ich finde, wir können ja dann ganz viel auch tun über diese Bedürfnisperspektive. Aber das Erste wäre wirklich, das anzuerkennen, dass das für das Kind jetzt erstmal nicht so leicht ist. Und dann jetzt zum Beispiel diese Bedürfnisse nach sozialer Eingebundenheit oder nach Beziehung, das finde ich enorm wichtig, wenn wir jetzt das Kind lässt sich jetzt auf eine Übung ein, widerwillig, 10 Minuten mit uns zu lesen. Was erlebt es in diesen 10 Minuten? Und so ganz wichtig finde ich bei Grundschulkindern diese Beziehungsebene. Welche Signale kommen da? Wir haben ja da oft Videoaufnahmen gemacht von Eltern, die mit ihren Kindern lernen. Und dann das zu sehen, das Kind sitzt da, es strengt sich an, es soll jetzt lesen. Und der Vater oder die Mutter sitzt so ein bisschen mit zurückgelehnt, die Arme verschränkt, die Stirnrunzel kommt. Irgendwelche Kommentare, konzentrier dich, lies die Endungen mit, lies genauer, oder? Und so ein bisschen diese gepresste Stimme, der Tonfall. Und das Kind merkt, okay, wenn ich mich darauf einlasse, dann werde ich eigentlich dauernd bestraft. Also das sind ja eigentlich dann wie so Strafsignale, die kommen. Natürlich, weil das auch für die Eltern eine unangenehme Situation ist, weil sie unter Druck sind, oder? Aber ich denke, das ist so das Erste, was wir machen können. Und zu sagen, diese 10 Minuten muss ich darauf achten, dass wirklich positive Beziehungssignale kommen. Ja. Dass ich das Kind anlächle, dass ich nicke, dass ich zugewandt bin, dass ich mich über kleine Fortschritte freue, darauf hinweise und das Kind so ein bisschen merkt, aha, meine Eltern sind entspannt. Und das Gemeine ist ja, wenn Kinder in diesen Bereichen keine Probleme haben, dann ist es ja oft, passiert das automatisch, oder? Also das Kind hat jetzt eher, sagen wir mal, bringt eine gewisse Grundbegabung mit im Lesen. Es lernt die Buchstaben schnell. Dann werden sich die Eltern entspannen. Sie werden vielleicht das Lesen nicht am Küchentisch machen, weil wir jetzt üben müssen, oder, sondern sie machen das am Abend im Bett und sie lesen vor und sie schlagen dem Kind vor, eine Zeile zu lesen und sie freuen sich mit dem Kind, dass es das jetzt schon kann. Also da läuft ganz vieles automatisch und das erleben wir ganz oft, sobald Eltern zurückgemeldet bekommen von der Schule, ihr Kind hat Mühe, sie müssen mehr üben, dann kommt dieses Üben müssen, oder? Mit allem, was es sich mit sich bringt, dass das dann so eine starre, gestresste Situation wird.
Ja, genau. Es hat hier ja auch noch, das passt sehr gut dazu, jemand gefragt, wie motiviere ich mein Kind, lesen zu lernen? Es hat Mühe zu üben. Da wären wir genau an diesem Punkt angekommen. Also ich denke, das Erste, was wir wirklich tun könnten, wäre, wenn das Kind üben soll, die Zeit zu begrenzen. Jetzt hier die Peggy hat das geschrieben, 10 Minuten pro Tag, das fände ich jetzt völlig angemessen, in Ordnung, angemessen, aber sicher nicht länger das Kind zu zwingen.
Ja, und vor allem nicht 10 Minuten am Stück, wo das Kind lesen muss, oder? Weil es ist wahnsinnig anstrengend, hier so ein Wechselspiel hineinzubringen.
Genau, und jetzt könnte ich schauen, dass wir zuerst mal eine möglichst angenehme Atmosphäre schaffen. Vielleicht eben nicht unbedingt am Schreibtisch oder am Küchentisch, sondern vielleicht kann ich meinem Kind am Abend im Bett sagen, komm, wir kuscheln uns noch ein bisschen gemütlich zusammen, wir machen irgendwie ein gemütliches Licht an. Vielleicht kann ich meinem Kind auch sagen, du, wollen wir noch 10 Minuten zusammen lesen und du darfst dann auch am Abend noch mal 10 Minuten länger aufbleiben, damit wir dem Kind nicht diese Freizeit stehlen, noch fürs zusätzliche Üben, wenn da Lücken aufgearbeitet werden sollen. Dann könnte ich, wenn es jetzt ums Lesen geht, eben auch darauf achten, dass die Texte, die das Kind liest, nicht so schwierig sind.
Oder dass es schon vielleicht gar keine Texte sind.
Genau, sondern oder? Vielleicht muss ich wirklich noch auf der Ebene von Buchstaben und Lauten üben, ja, wo ich dem Kind zum Beispiel einzelne Kärtchen zeige mit einem A, mit einem B und das Kind im Sekundenfenster benennen muss, was welcher Laut gehört zu diesem Schriftzeichen, was ich dort sehe. Ich denke, da wäre es sehr hilfreich, eben auch nochmal mit der Lehrkraft sich auszutauschen oder wenn das Kind jetzt eine Heilpädagogin hat, die mit ihm in der Schule arbeitet. Wir wollen das mit dem Lesen zu Hause unterstützen. Wie machen wir das am besten, damit das Kind von diesem Üben nicht überfordert wird? Aber angenommen, wir haben jetzt ein Kind, was wirklich schon die Buchstaben und Laute, diese Zuordnung ganz gut beherrscht, was wirklich auch schon ganze Wörter nach und nach lesen kann, dann würde ich schauen, dass die Texte einfach genug sind, dass es Texte sind, die dem Interesse vom Kind entsprechen. Wenn jetzt ein Kind irgendwie gern, keine Ahnung, irgendwie Pferde mag, dass ich irgendwie eine Pony-Geschichte lese oder halt, wenn das Kind irgendwie, ja, vielleicht auch am Anfang gern Comics mag, dass man halt eher auch kurze, sehr bebilderte, ja, lese.
Diese Mix wie Gregs Tagebuch
genau,
und so.
Genau. Ja. Mhm. Also, dass ich dort auch ein Stück weit am Interesse des Kindes ansetzen kann, um dieses Grundbedürfnis nach, man nennt das in der Psychologie ja Lustgewinn beziehungsweise Unlustvermeidung, dem auch ein bisschen Rechnung zu tragen. Und anstatt jetzt eben dem Kind zu sagen, jetzt wird gelesen und dann hänge ich quasi als Mama oder Papa da und sehe mich in der Rolle der Person, die kontrolliert und korrigiert, vielleicht eher am Anfang auch zu sagen, komm, wir wechseln uns ein bisschen ab, zum Beispiel du ein Stück, ich ein Stück oder du eine Zeile, ich zwei, dass man vielleicht auch gerade, wenn das Kind noch sehr langsam liest und Schwierigkeiten hat, noch den Inhalt zu verstehen, dem Kind auch den Absatz, den es gerade mühevoll erlesen hat, auch nochmal anbieten kann, vorzulesen, damit es wirklich auch von der Geschichte was mitbekommt, auch wenn es gerade noch sehr auf den Leseprozess fokussiert ist. Und dann würde ich gerade, wenn auch viele Diskussionen oder Streitpunkte rund ums Üben entstehen, nochmal genauer hinsehen, wie wollen wir das mit den Korrekturen handhaben. Viele Kinder rasten ja aus, wenn die Eltern sie korrigieren und zum Beispiel sagen, nein, falsch, konzentrier dich, lies nochmal, weil sie eben auch dieses hingewiesen werden auf Fehler oft genauso wenig mögen wie wir Erwachsene auch. Oder wenn jetzt eine Vorgesetzte oder ein Vorgesetzter neben uns säße den ganzen Tag zum Beispiel im Büro und sagen würde, so Frau Rietzler, also jetzt, es wäre jetzt das Äquivalent, oder wenn ich jetzt irgendwie Chefin oder ein Chef hätte und der sitzt dann daneben, wenn wir irgendwie Bücher schreiben und sagt, also so Frau Rietzler, diese Formulierung könnten Sie nochmal bearbeiten, nein, falsch, haben Sie ein Komma vergessen, schauen Sie das nochmal an, hier haben Sie, oder da würde ich vielleicht auch so denken, jetzt lass mich doch einfach mal in Frieden, ich will jetzt das mal einfach in Ruhe darunter schreiben. Ähnlich für die Kinder eben auch, ich kann mich versuchen mit Korrekturen am Anfang zurückzunehmen. Und ich kann auch mal mit den Kindern, gerade wenn es ums Üben geht, fragen, wie möchtest du denn gern korrigiert werden? Und für ein Kind beim Lesen könnte das zum Beispiel heißen, dass das Kind sagt, kannst du mir vielleicht kurz die Hand auf die Schulter legen, damit ich weiß, da ist ein Fehler drin, das muss ich nochmal lesen. Oder das Kind liest zum Beispiel oder die Eltern und das Kind lesen mit quasi dem Zeigefinger so die Wörter mit oder mit einem Blatt Papier oder mit einer Lesehilfe, ja, einem Lesefisch, Lesefrosch, was man da auch immer hat. Und man hat zum Beispiel die Absprache, wenn ein Wort falsch gelesen wird, einfach kurz anzuhalten und das Kind weiß, okay, das ist für mich das Zeichen, dass ich es nochmal lesen muss. Oder eben auch beim Rechnen. Oder ich übe jetzt zum Beispiel mit dem Kind die Plus-Minus-Rechnung im Zehnerraum, Vokabeln, einmal eins, was es auch immer sein mag. Fragt das Kind ab. Das Kind sagt jetzt irgendwie 2 mal 7, 18, oder? Statt dann zu sagen, nein, falsch, überleg nochmal, rechne es nochmal, wenn es wirklich ums Auswendiglernen geht. Schnell, neutral die richtige Antwort vorgeben. Kind sagt 2 mal 7, 18, ich sage, ist 14. Gleich nochmal, 2 mal 7, Kind kann nochmal die richtige Antwort festigen und dann gehe ich weiter. Aber dort auch darauf zu achten, dass wir nicht in diese, ja, in diesen Teufelskreis reinkommen von ich weiß nur auf die Fehler hin, die Stimmung wird immer angespannter und das Kind widersetzt sich immer mehr, weil es nicht nur diesem unangenehmen Fach, sondern irgendwann eben auch dieser unangenehmen Dynamik aus dem Weg gehen will. Aber ich finde es super, super wichtig, schwierig. Ja.
Oder auch so, gerade beim Lesen, meine Tochter hat es zum Beispiel so gern gehabt, dass sie liest und sie darf einfach immer auf Wörter, die schwierig sind, drauf tippen und die lese ich dann vor. Mhm. Aber dazu sehen, es geht da eher um den Aufbau von diesem Sichtwortschatz bei einfacheren Wörtern. Aber das, was du gesagt hast, diese Angst vor Fehlern, oder, die sollten wir möglichst nicht aufbauen bei Kindern. Und das merken sie. Also ich denke, Fehler an sich sind ja nichts Schlimmes, Aber das, was die Kinder sehr schnell merken, ist, wenn Erwachsene gestresst und ungeduldig reagieren, wenn Fehler passieren. Und das, was sie ja mit der Zeit so schlimm finden an Fehlern, ist die Reaktion, die kommt, oder? Dass man merkt, ups, also das macht man besser nicht. Da kriegt man von Lehrkräften, von Eltern so eine Reaktion zurück.
Wir hatten ja über dieses Thema intensiver auch schon in der ersten Folge zum Thema Perfektionismus gesprochen. Auch über diesen Satz, Fehler sind Helfer, der ja heute eigentlich schönerweise in der Schule häufig fällt. Aber eben, ich finde, das ist dann die Frage. Also wird es gelebt. Also wenn wir so genervt und gestresst und verärgert auf die Fehler reagieren, ist es vielleicht schwierig, auch dieses Konzept aufzubauen, dass Fehler wirklich Helfer sind. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückgehen, den du zu der intrinsischen Motivation vorhin genannt hattest, nämlich wie wichtig es für die Kinder ist, auch sich als selbstwirksam zu erleben in diesen Bereichen, die sie üben. Und ich denke, da ist ja ein ganz zentraler Punkt, dass Kinder in Bereichen, in denen sie Schwierigkeiten haben, auch die Erfahrung machen, auch wenn mir das schwerfällt, auch ich mache Fortschritte. Und was wir auch im Lerncoaching dort immer wieder versuchen, mit den Familien umzusetzen oder eben auch unsere Lerncoaches versuchen umzusetzen, mit den Kindern Erinnerungen an diese kleinen Fortschritte zu schaffen. Sei das zum Beispiel, dass sich ein Kind, was Schwierigkeiten hat im Lesen, immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen, zum Beispiel mit dem Handy aufnehmen und mir das mal wieder anschauen kann mit den Kindern und merken kann, oh, okay, jetzt so in den letzten paar Wochen habe ich wirklich angefangen, viel flüssiger und besser zu lesen. Es lohnt sich, dass ich dort übe. Oder ich kann mit dem Kind, wenn es jetzt irgendwie darum geht, es einmal eins zu üben, einfach ja, so ein bisschen die Erfolge notieren und zeigen, okay, die und die Reihen, die kann ich jetzt schon. Guck mal, diese Kärtchen, diese Stapel, die wachsen von denen, die ich jetzt wirklich schon beherrsche.
Und oder auch mal, was viele Kinder ja gern haben, mal einen Text, den gleichen mehrmals lesen oder einfach, sagen wir, lesen 5 Minuten. Und jedes Mal komme ich ein bisschen weiter und gelingt mir das flüssiger, was ja auch eine super Übung ist, weil ich dann die gleichen Wörter öfter sehe oder und so einen Sichtwortschatz aufbauen kann. Aber ich finde das einen ganz wichtigen Gedanken. Wie kann ich dem Kind das stärker zurückmelden? Üben lohnt sich, üben führt zu Fortschritten. Wir sehen die, wir freuen uns darüber. Auch wenn die vielleicht klein sind oder sich nicht gerade in Noten widerspiegeln.
Ja. Also, dass wir dort möglichst versuchen, in der Fachsprache nennt man das ja, diese individuelle Bezugsnorm auch anzulegen. Das heißt, uns gar nicht so sehr zu fragen, wie steht unser Kind im Vergleich zu den anderen da, zum Beispiel zum Klassendurchschnitt, sondern uns zu fragen, wie verändert sich die Leistung, das Können, die Kompetenz meines Kindes in dem Bereich, eben im Vergleich zu dem, was das Kind vor 2, 3, 4, 5 Monaten geschafft hat. Und da eher versuchen, eben diesen individuellen Verlauf zu sehen, was natürlich uns auch als Eltern immer wieder vor Herausforderungen stellt, weil die Kinder natürlich in der Schule trotzdem die Noten bekommen und dann sehen, wie stehe ich im Vergleich. Und ich denke, umso wichtiger sind Lehrkräfte, sind Eltern, die eben immer wieder den Blick auch auf diese individuellen Fortschritte legen und zum Beispiel auch immer einen kleinen Kommentar schreiben können wie: Ja, du hast jetzt irgendwie diese Groß-Kleinschreibung geübt in den letzten Wochen, zum Beispiel mit der Heilpädagogin, und ich sehe, du hast dich da verbessert, oder? Auch wenn zum Beispiel das Diktat jetzt immer noch fehlerübersät ist. Aber einfach da mit der Lupe draufschauen zu können, was geht schon leichter, flüssiger, wo passieren schon weniger Fehler.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückkommen auf dieses Thema Beziehung und Streit, oder das ist ja eigentlich unser Hauptanliegen im Lerncoaching, dass wir wie ein bisschen vermitteln möchten, jedes Mal, wenn die Hausaufgaben in einer guten Stimmung, guten Atmosphäre, in guter Beziehung erledigt werden, ist das wie eine Einzahlung aufs Motivationskonto vom Kind. Und das, was ich so schwierig finde für Eltern, ist, ich kann ja nicht ständig mich zusammenreißen. Oder wenn das Kind ständig schimpft oder davonläuft, dann ärgert mich das vielleicht auch. Und das finde ich eine wichtige Botschaft, dass man sich dort nicht zusammenreißen muss, oder? Sondern dass man einfach eine andere Möglichkeit findet, als sich dann zu streiten. Und diesen Gedanken, die Beziehung zum Kind ist wichtiger, als dass die Hausaufgaben fertig werden und dieses Arbeitsblatt fertig wird, das finde ich, steht im Zentrum, weil oft bekommt man als Elternteil ja so den Tunnelblick, oder? Dieses Arbeitsblatt muss jetzt erledigt werden und dann kann man fast anfügen, koste es, was es wolle, oder? Ja. Das heißt, ich habe dieses Ziel im Kopf und das Kind, das sich widersetzt, das wird eigentlich zum Problem, das ärgert mich. Ich merke, dass ich dann mit der Stimme anders werde, dass ich kritisiere, dass ich wütend werde. Und ich finde, wenn man sich das bewusst macht, dass diese Stimmung, die Atmosphäre wichtiger ist als das Arbeitsblatt, dann kann man da andere Wege gehen. Und etwas, was wir mit ganz vielen Familien gerade bei den Hausaufgaben ausprobiert haben, ist, wenn ich als Elternteil merke, dass ich anfange, mich zu ärgern, dann unterbrechen wir die Hausaufgaben. Dann sage ich zum Kind, du, ich merke, jetzt kommen wir gerade in diese Stimmung, ich möchte mich nicht wegen der Hausaufgaben streiten, wir brechen das hier ab. Und spannend ist ja oft, dann macht man vielleicht was anderes. Eine Mutter hat gesagt, mein Kind und ich räumen dann immer die Spülmaschine aus und dann können wir beide runterkommen. Oder es machen halt beide eine Viertelstunde was anderes für sich. Und das ganz viele Eltern erleben, das Kind kommt dann plötzlich zurück und sagt, jetzt können wir weitermachen. Oder? Aber dass man eigentlich sagt, das wollen wir nicht mehr. Jedes Mal, wenn wir streiten, während des Lernens, dann lernt eigentlich das Gehirn, die Amygdala vom Kind, Hausaufgaben gleich Stress. Hausaufgaben schadet der Beziehung genau. Zu meinen Eltern. Ich muss das auf Teufel komm raus vermeiden, oder? Da komme ich in die Gefahrenzone. Ich finde auch so gerade dieses Beispiel mit Erwachsenen, wenn man zum Beispiel merkt, wir wollen jetzt als Paar etwas machen, wir gehen in den Tanzkurs und immer bei diesem Tanzkurs streiten wir uns nachher, ja, dann will man da nicht mehr hin, oder? Weil man merkt, das tut unsere Beziehung ja überhaupt nicht gut. Und da sind Kinder so sensibel. Und den Mut zu haben, das abzubrechen, finde ich sehr wichtig. Manchmal kommt da die Frage von Eltern, ja, aber was ist, wenn das Kind das ausnutzt? Haben wir kaum erlebt. Mhm. Was ist, wenn das Kind dann die Hausaufgaben an dem Tag gar nicht macht? Finde ich auch die bessere Lösung, das Kind geht dann mal ohne.
Ja, oder man schreibt dann halt einfach ins Kontaktheft rein, dass es heute nicht ging.
Nicht ging, ja. Oder halt die Lehrerin fragt dann, okay, das Kind sagt, ja, es war blöd, dass ich es nicht gemacht habe. Und dann kann man immer das auch nutzen, oder? Um mit dem Kind zu schauen, du, wie können wir das irgendwie hinkriegen als Team, oder? Weil ich will mich einfach nicht mehr streiten. Und ich finde, das ist so ein bisschen auch ein Punkt, wo die Kinder wie merken können, aha, die Hausaufgaben kommen von der Schule. Es sind gar nicht meine Eltern, die mich dort unter Druck setzen, oder? Sondern die Hausaufgaben kommen von der Schule und meine Eltern möchten mir helfen.
Ja.
Und ich finde diese Grundhaltung so wichtig, dass ich das eben auch als Elternteil so anzeige, oder? Ich bin bereit, dir zu helfen, wenn du meine Hilfe möchtest. Aber ich zwinge sie dir nicht auf. Ich bin nicht die Person, die dich jetzt unter Druck setzt, das zu machen, sondern ich möchte dich einfach unterstützen.
Ich würde gerne noch zwei Punkte ergänzen. Du hattest das angesprochen, lieber quasi auch mal zu signalisieren, du, ich merke, jetzt wird es gerade unproduktiv oder die Stimmung fängt an zu kippen. Ich glaube, es ist besser, wir machen hier kurz einen Schnitt oder eine Pause. Finde ich ganz wichtig, nochmal zu klären, also da geht es nicht um ein Timeout im Sinne von das Kind zu bestrafen, nein, und zu sagen, nicht. Dann helfe ich dir halt nicht und jetzt kannst du deinen Mist quasi alleine machen. So, ja, nein, ich finde das ja, auch wichtig, nee, klar, oder dass das man gut, das richtig versteht, ja. Sondern es geht darum anzuzeigen, hey, unsere Stimmung beim Lernen, unsere Beziehung ist mir so wichtig und eben, ich möchte nicht, dass wir uns wegen dem Thema in die Haare kriegen jetzt heute, oder? Also im Sinn von einer Selbstfürsorge und einer Fürsorge.
Ja, und wirklich so in dieser Hinsicht, oder? Das ist ja auch immer so die Frage, ich kann als Elternteil ein Zweitklasskind zwingen, die Hausaufgaben zu machen. Vielleicht, oder? Aber irgendwann geht es nicht mehr. Bei manchen Kindern geht das in der vierten Klasse nicht
bei
mehr.
Bei manchen auch anderen, schon
in der ersten nicht mehr. Aber spätestens, wenn es Jugendliche sind, ja. Kann ich das nicht mehr machen. Oder? Und das finde ich so eine wichtige Grundlage, dass man sagt, wir müssen so rasch wie möglich auf eine andere Motivationsquelle, in Anführungszeichen, umschwenken als Druck. Weil Druck wird nie auf Dauer funktionieren.
Ich glaube, dass wenn man das jetzt als Mama oder Papa hört von einem Kind, das sich eben sehr wehrt und weigert und man merkt, ja, ich greife da auf Druck zurück, weil mir irgendwie auch nichts anderes einfällt, würde es mich, glaube ich, recht stressen, dem zuzuhören und würde ich wahrscheinlich auch denken, ja toll, die haben gut reden und so. Ja, kommt mal zu uns nach Hause, dann seht ihr mal, wie das ohne Druck schön gehen soll. Und ich möchte da gerne noch mal ein bisschen genauer hinschauen, weil du hast vorhin diesen Tunnelblick angesprochen, den man als Mama oder Papa manchmal ja auch als Lehrkraft kriegen kann, dass man denkt, jetzt, das Kind soll das jetzt gefälligst einfach fertig machen, oder? Es ist doch jetzt nicht so viel und wieso macht das Kind jetzt nicht und so. Und wenn ich mir die Familien auch anschaue, die wir so in den letzten Jahren erlebt haben, ist mein Eindruck, dass ganz vieles von diesem Druck, den Eltern oder auch andere Bezugspersonen erleben, eigentlich aus einer, in Anführungszeichen, positiven Quelle rauskommt.
Ja,
also,
oder aus Angst natürlich
auch. Genau, da wollte ich gerade drauf eingehen. Also daraus eigentlich, dass Eltern denken, ich möchte, dass mein Kind es in der Schule gut hat, ich möchte nichts verpassen, was wir ja auch häufig hören, sind Eltern, die sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind mir später Vorwürfe macht und sagt, boah, hättest du da, wärst du da ein bisschen mehr dran geblieben, dann könnte ich jetzt diesen Job XY haben. Und weil ihr damals irgendwie so ein bisschen locker gelassen habt, zu früh, habe ich jetzt nur XY. Und ich glaube, der größte Punkt ist wirklich diese Angst. Also Angst, dass das Kind das nicht schafft, dass man was verpasst, was man dann nicht mehr nachholen kann. Manchmal auch Angst vor der Lehrkraft, blöd dazustehen. Also dass die denkt, eben man schaut zu Hause nicht gut genug, das Kind wird sich selbst überlassen. Oh, was ist denn das für ein chaotischer Haushalt, wenn die Kinder die Hausaufgaben nicht haben? Oder sind ja auch oft dann solche Ängste irgendwie da, dass man eben... Oder auch, dass das Kind dann Ärger bekommt und die Lehrkraft das Kind auf dem Kieker hat und das langfristig dann negative Konsequenzen hat. Und ich finde das oft hilfreich, dann eben auch nochmal mit den Eltern genauer hinzuschauen, welche Angst steht da dahinter? Also was befürchte ich, wenn mein Kind zum Beispiel das jetzt gerade nicht hinbekommt? Was befürchte ich, wenn ich diese Hausaufgabensituation jetzt nicht unter Kontrolle bringen kann? Und ganz häufig landet man ja dann bei gewissen Grundüberzeugungen, also ich erinnere mich an ganz viele Familien, bei denen insbesondere Mütter zum Beispiel gesagt haben, in solchen Themen oder Gesprächen, ja, ich fühle mich halt so sehr dafür verantwortlich, dass mein Kind irgendwie in der Schule gut zurechtkommt. Und wenn mein Kind die Hausaufgaben nicht hat oder auch eine schlechte Note nach Hause bringt, dann sehe ich das irgendwie auch als Zeichen davon, dass ich es nicht hinbekomme, dass ich ein schlechtes Elternteil bin. Und das erzeugt natürlich extrem viel Druck. Also wenn jede nicht gemachte Hausaufgabe, jede schlechte Note man als Spiegel sieht, dass man eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater ist, dann ist es aus dieser Wahrnehmung ja auch absolut klar, wieso man in dieses Drohen und Druck machen und in diese angespannte Atmosphäre reinkommt. Und ich würde vielleicht noch einen Gedanken dazu teilen wollen und dann lasse ich dich gerade wieder zu Wort kommen. Eine Übung, die wir ja dann sehr gerne auch den Familien vorschlagen, ist, für sich zu definieren, wie möchte ich zukünftig meine Rolle bei den Hausaufgaben beim Lernen verstehen? Was ist in meiner Verantwortung und was nicht? Was sagen gemachte Hausaufgaben und Noten über mich als Mama oder Papa aus und was eben auch nicht? Und das haben ja viele Familien auch als sehr entlastend erlebt. Zum Beispiel für sich, das kann ja sehr individuell dann aussehen, aber zum Beispiel für sich definieren zu können, okay, mein Kind braucht jetzt nicht irgendwie nochmal eine zusätzliche gestresste Nachhilfelehrkraft, die es irgendwie stresst und unter Druck setzt, sondern das Beste, was ich eigentlich langfristig für mein Kind tun kann, ist mir zu sagen, mein größtes Ziel bei der Lernbegleitung, bei den Hausaufgaben ist erstens, dass ich eine Umgebung versuche zu schaffen, in der mein Kind überhaupt arbeiten kann oder dass es irgendwie einen Arbeitsplatz oder Ort gibt, wo das Kind die Hausaufgaben machen kann oder das Lernen gestalten kann. Und mein wichtigstes Anliegen ist es, für eine gute Atmosphäre zu sorgen. Was trägt zu einer guten Atmosphäre bei? Und es ist nicht in meiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass mein Kind immer mit fehlerfrei gemachten Hausaufgaben in die Schule geht. Und es ist auch nicht unter meiner Kontrolle, dafür zu sorgen, dass mein Kind immer Note XY bei Prüfung YZ erreicht. Und sich mit diesen Werten zu verbinden, das macht es oft leichter, dann eben auch sozusagen sich wieder aus diesem Tunnelblick ein Stück weit rauszuziehen und sich davon nicht ganz so oft einsaugen zu lassen.
Ja. Genau, mir war eben einfach dieser Punkt wichtig, dass es nicht darum geht, dass man sich als Elternteil zusammenreißt, oder? Weil das wird nicht auf Dauer funktionieren. Eher am Anfang hingucken, wie du es ja auch gesagt hast. Wie geht's mir heute? Bin ich überhaupt bereit, oder? Manchmal kann man ja auch das dem Kind sagen, dass man zum Beispiel sagt, du, heute merke ich, habe nicht so viel Geduld, oder? Kriegen wir es irgendwie gut hin? Ich finde auch, wenn man es hingekriegt hat, in einer guten Stimmung, dass man sich und das Kind mal so ein bisschen auf die Schulter klopft oder sagt, das haben wir heute gut hingekriegt, wie ist uns das gelungen? Und spannend fand ich, da haben wir immer dran gearbeitet, wir können euch da auch so ein Plakat verlinken unter dem Podcast. dieses Bild der Waage, oder? Es sind ja oft ganz viele kleine Dinge, die den Unterschied machen. Also wenn wir Eltern die Frage stellen, was ist an Tagen, wo es gut läuft, anders als an Tagen, wo es nicht gut läuft, dann kommen ja ganz viele kleine Sachen. Also Eltern sagen, ja, da starte ich selber ein bisschen geduldiger oder habe das Gefühl, ich habe mehr Zeit. Wir machen mehr Pausen. Wir strukturieren es ein bisschen mehr am Anfang. Ich zeige dem Kind mehr Verständnis, wenn ihm etwas stinkt. Wir sprechen uns mehr ab, oder? Dass ich auch das Kind einlade, ein bisschen mitzureden, in welcher Reihenfolge, wann, wo es das machen möchte. Diese kleinen Punkte zu finden und das auch ein bisschen mitzunehmen. Ich will mein Kind kennenlernen, ich will herausfinden, wie es gut lernt und ich löse mich ein bisschen von diesen Vorstellungen.
Wir haben ja jetzt immer wieder darüber gesprochen, auch schon im bisherigen Verlauf, wie das aussieht, wenn Eltern den Kindern bei den Hausaufgaben beim Lernen helfen. Und ganz häufig kommt ja dann dort auch die Frage auf, na ja, aber sollten die Kinder denn die Hausaufgaben nicht selbstständig erleben? Und das werden wir nächstes Mal, denke ich, vielleicht nochmal einen separaten Podcast dazu machen. Wie können wir die Selbstständigkeit beim Lernen fördern? Ich wollte nur noch auf diesen Punkt eingehen. Natürlich wäre das schön und auch das Ziel, dass die Kinder eigenständig Hausaufgaben machen können, selbstständig sich auf Prüfungen vorbereiten können. Aber die Realität sieht, und das zeigen ja auch die Studien, eben ganz anders aus.
Regelmäßig in den Studien über 90% der Eltern, die helfen. Und was mich überrascht hat, bis Stufe 7, 8, 9, also dass die Eltern doch sehr, sehr lang eigentlich involviert bleiben.
Genau, ja. Wir haben das ja auch immer wieder gemerkt, wenn wir Weiterbildung mit Lehrkräften an Schulen durchführen und wir über das Thema Hausaufgaben oder Lernbegleitung sprechen und wir zum Beispiel die Lehrkräfte fragen, wer von ihnen ist der Ansicht, dass Kinder oder Jugendliche die Hausaufgaben, das Lernen selbstständig erledigen sollen und dann gehen ja meistens irgendwie 98 bis 100% der Hände nach oben. Und wenn man dann fragt, und wer von ihnen hat selbst Kinder und wer von ihnen hilft bei den Hausaufgaben, dann gehen eben von denen, die Eltern sind auch die allermeisten, bis alle nach oben. Also da sieht man eben auch so ein Theorie-Praxis-Gap sozusagen, wenn es ums eigene Kind geht und man die Ressourcen hat, dann hilft man eben. Also von daher, das war mir einfach nochmal wichtig zu betonen, dass man nicht irgendwie einen Eindruck hat, wir quasi fordern von den Eltern, dass sie zwingend immer helfen sollen. Ich finde, das ist schön, wenn die Kinder das selbstständig können und dann darf man sich als Elternteil zurücklehnen und sich freuen und denken, ja, dann haben wir irgendwie Glück gehabt, dass unser Kind da so eigenständig arbeiten kann. Aber es gibt eben einen ganz, ganz großen Teil der Kinder, die das ganz selbstständig einfach überfordernd finden. Und dann ist das ja ein wertvolles Geschenk für die Kinder, wenn sie Eltern haben, die hier und dort einfach ein bisschen Hilfestellung geben können. Marina fragt hier noch, Belohnungen ja oder nein? Zum Beispiel pro geschaffter Doppelseite etwas Süßes. Was sagst du dazu, Fabi?
Ja, Belohnungen, das ist also ein Thema, wo heute ganz viele ganz allergisch darauf reagieren. So ein Ergebnis, das immer wieder zitiert wird, ist, dass Belohnungen die intrinsische Motivation reduzieren können.
Da Korrumpierungseffekt.
Ja, genau, dieser Korrumpierungseffekt. Da gibt es ja auch Studien dazu, beispielsweise diese ganz berühmte, wo Kinder beobachtet wurden, wie häufig die zeichnen, oder? Und dann hat man gesehen, einige Kinder, die zeichnen in der Freizeit von sich aus häufig, andere, die zeichnen wenig. Und dann hat man eine Belohnung eingesetzt und hat gesehen, beide Gruppen, die viel und wenig zeichnen, die zeichnen jetzt noch mehr. Also die Belohnung fördert die Motivation, das zu tun. Aber spannend war ja, jetzt hat man diese Belohnung wieder ausgeblendet und dann sieht man, die Motivation, die saust sofort wieder runter. Und bei den Kindern, die von sich aus gerne gezeichnet haben, da war die Motivation dann nach der Belohnungsphase kleiner als vorher. Und das wäre dieser Korrumpierungseffekt. Man schafft quasi wie einen anderen Grund, etwas zu tun. Ich zeichne jetzt nicht mehr, weil ich gerne zeichne, sondern ich zeichne auch, weil ich etwas dafür kriege, oder? Und wenn ich jetzt nichts mehr kriege, dann finde ich vielleicht nicht mehr diese Motivation.
Oder fühlt es sich halt auch wie eine Strafe an, also ja, wenn Belohnungen wieder weggenommen werden, an die man sich gewöhnt hat?
Ich finde es aber noch wichtig, dass man das sieht. Das ist dann der Fall, wenn die bereits eine hohe intrinsische Motivation da ist.
Genau.
Und auch wenn man eine Belohnung einführt und wieder wegnimmt.
Genau.
Also Alfie Kuhn beschreibt das in seinem Buch Lieb und Eigenständig sehr sehr krass, oder? Aber so wie er es beschreibt, hat man fast das Gefühl, wenn ich zum Beispiel ein Tennisspieler dann Profi wird und Geld verdient, dann müsste der durch diese Belohnung und Turniergewinne völlig demotiviert werden. Das ist ja nicht der Fall. Also das Thema wäre ja wirklich erst dann, wenn ich merke, diese Belohnung kommt nicht mehr. Also beispielsweise, ich bin Tennisprofi oder Sportler und jetzt habe ich eine Verletzung und ich merke, danach kann ich keine Turniere mehr gewinnen, dann verliere ich vielleicht die Motivation zu trainieren. Im Allgemeinen wäre ich mit Belohnung sehr vorsichtig. Einfach aus dem Grund, weil das etwas ist, wo sich Kinder sehr schnell daran gewöhnen, wo sie auch dann immer wieder fragen, was kriege ich dafür? Mhm. Also Kinder können sich so an dieses, ich brauche immer etwas Zusätzliches, oder damit ich etwas tue, gewöhnen. Ich würde auf keinen Fall für die Hausaufgaben Kinder belohnen. Also das ist einfach von der Schule, das ist Pflicht, oder da würde ich jetzt nicht sagen, da kriegst du jetzt Süßigkeiten, wenn du die gemacht hast. Ich finde es ein bisschen anders, wenn ein Kind zum Beispiel mit einer Leserechtschreibrechenschwäche 10 Minuten zusätzlich üben soll. Oder da haben ja Kinder oft dieses Gefühl, das ist total ungerecht, warum muss ich, die anderen müssen das
auch nicht.
Und dann finde ich es zum Teil noch fair, auch im Gissen das Kind zu fragen, was wird für dich dann ein Ausgleich schaffen? Und diese Belohnung, die wir ja häufig eingesetzt haben, war, okay, wir üben 10 Minuten und dafür darfst du 10 Minuten, Viertelstunde länger aufbleiben. Oder? Genau. Also so einfach im Sinne von, wir nehmen dir hier ein bisschen Freizeit weg, oder, um zu üben, und die darfst du dann am Ende vom Tag zurückhaben. Oder das gerade wirklich am Abend zu machen und das Kind darf dafür in dieser Zeit dann zusätzlich aufbleiben. Das ist eine Möglichkeit. Ich denke, jetzt gerade beim Lesen lernen, das finde ich so eine wichtige Grundfähigkeit. Mhm. Und wenn das Kind sagt, ja, aber ich mache das wirklich nur dann, oder ich finde das so schlimm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 10 Minuten mehr Fernsehzeit bekomme. Das wäre jetzt, glaube ich, ein Deal, wo ich mich als Elternteil ungern, aber doch dann darauf einlassen würde, weil mir das einfach wichtig wäre, dass das Kind lesen lernt. Und dann finde ich diesen anderen Punkt so wichtig, oder? Belohnungen sind für mich wie eine Art Krücke. Also das Bein ist noch zu schwach, um darauf stehen zu können. Deswegen habe ich jetzt einen Gips und eine Krücke, oder? Und ich laufe mit der Krücke, bis das Bein stark genug ist. Und dann bin ich froh, wenn ich die wieder fortwerfen kann. Und da finde ich jetzt eben so wichtig, wenn das Kind dann sich aus diesem Grund, ich darf dann 10 Minuten länger irgendwie meine Sendung gucken, auf das Lesen einlässt, dann muss ich schauen, dass diese Belohnung jetzt nicht eine Art Schmerzensgeld ist, sondern dass das Kind jetzt das Lesen als lohnenswert erlebt. Und es merkt, hey, ich mache Fortschritte, ich werde langsam kompetenter, ich bin in einer guten Stimmung mit meinen Eltern, die sehen mich, oder? Ich habe Zugang zu einer spannenden Geschichte. Und ich finde, wenn man dort nachher sehr darauf guckt, dass das Kind eben dann andere, diese intrinsischen Motivationsquellen aufbauen kann, oder? Dann hat man dann vielleicht eben die Situation, dass das Kind irgendwann merkt, eigentlich macht es mir ja Spaß. Aber ich finde, die Belohnung, die kann teilweise einfach so ein kleines Fenster öffnen, wo sich das Kind überhaupt auf diese zusätzliche Übung einlässt und wo ich dann schauen kann, dass das Kind jetzt aber eine Erfahrung macht, wo es merkt, zuerst vielleicht mal, das ist gar nicht so schlimm, oder? Und dann mehr und mehr, das macht mir ja eigentlich auch Freude. Oder wie siehst du das?
Sehr ähnlich. Also ja, ich denke, je nachdem, wie alt das Kind ist, wenn ich jetzt an so meine Jugendlichen im Clever Lernen zum Beispiel denke, da ist das Thema Belohnung auch immer mal wieder aufgekommen. Wir schreiben darüber ja auch in unserem Ratgeber Clever Lernen für Jugendliche. Und da finde ich den Punkt noch mal ein bisschen anders, weil man natürlich mit den Jugendlichen auch drüber sprechen kann, was motiviert dich beim Lernen? Wie bringst du dich zum Beispiel in Stimmung, wenn du jetzt dein Hassfach machen musst? Und dann kommt manchmal dieser Punkt Belohnung. Und dann kann man mit den Jugendlichen auch drüber sprechen, was sind so Dinge, oder die du ans Lernen dran knüpfen kannst, die für dich dann irgendwie dich ein bisschen pushen. Und manche sagen halt dann, ja, irgendwie, dann weiß ich danach, da kann ich eine Runde joggen gehen und dann kriege ich einen Kopf frei, wunderbar. Oder dann können sie sich das selber.
Wie vorhin bei uns jetzt, oder? Dass wir sagen, komm, das machen wir noch kurz vorm Essen gehen, oder? Und dann hat man so das Gefühl, ah, das kriegen wir noch hin, diese Viertelstunde und dann diese Aufgabe, diese mühsame, und dann gehen wir essen.
Genau. Ja. Aber ich finde, ist dort eben anders, weil wenn ich natürlich mit einem Jugendlichen oder einer Jugendlichen drüber spreche, wie kannst du dich selbst belohnen, finde ich es auch anders, wenn die Jugendliche zum Beispiel sagt, ja und keine Ahnung, wenn ich dieses Französischblatt dann ausgefüllt habe, dann gehe ich in die Küche und dann hole ich mir irgendwie ein Rippchen Schokolade. Im Vergleich zu, ich habe ein Grundschulkind, zweite Klasse und ich muss quasi als Mama da mit der Gummibärchentüte vor der Nase rumwedeln und quasi sagen, okay, und nach der nächsten Rechnung bekommst du und jetzt noch ein gelbes und dann noch ein grünes, oder? Da kommt man ja dann manchmal auch als Mutter oder Vater in so eine komische Rolle rein und man das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt sozusagen die Zudienerin der Schule, die das Kind irgendwie bei Stange halten muss. Und das finde ich auf die Dauer eine schwierige Rolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Aber mit den Kindern über dieses Thema zu sprechen, ja, wie magst du dir die Zeit danach oder auch während des Lernens versüßen? Was hilft dir dort? Das finde ich sehr, sehr hilfreiche Gespräche. Es passt auch sehr gut zu dieser...
Ah, jetzt, das vorhin wollte ich noch zur Beziehung nämlich sagen. Ich finde das zum Teil extrem hilfreich, wirklich mit den Kindern auf diese Metaebene zu gehen.
Total.
Und zu sagen, wie erlebst du denn die Hausaufgaben und vor allem auch, wie erlebst du mich, oder? Und wenn man ganz mutig ist, was nervt dich?
Was stresst dich besonders bei
und
mir?
Und das war ja auch spannend, weil wir manchmal im Coaching ja auch Eltern hatten, die dann aufgezählt haben, was das Kind alles Mühsames macht und wie nervig das Kind ist bei den Hausaufgaben. Und wenn wir das Kind gefragt haben, wie sind denn deine Eltern, dein Vater, deine Mutter? Und dann die Kinder gesagt haben, ja, mega nervig, mein Vater sagt immer, oder meine Mutter, die macht dann immer so und stöhnt so, oder... Und diese Gespräche, was könntet ihr denn beide tun, damit es für euch ein bisschen leichter wird, damit ihr ein besseres Team werdet, oder? Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, natürlich, dort kann auch das Thema Belohnung aufkommen. Und ich finde, man kann es dann einfach mal anschauen, oder? Und wichtig finde ich, dass es beiden wohl ist damit. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel auch bei meinem Sohn nie sowas gemacht. Meine Tochter, die hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Lesen lernen. Sie musste dann wirklich Übungen machen, 10 Minuten pro Tag, nicht lange, über ein paar Wochen, die sie super ätzend fand, so zum Zusammenlauten, oder? Boba, bi, boba. Und das war für sie wirklich einfach, wenn ich das 10 Minuten mache, dann darf ich nachher 10 Minuten länger Fernsehen gucken. Also die dümmste und primitivste Belohnung, die es gibt, oder? Aber für sie war es dann damit irgendwie okay. Und ich habe gemerkt, sonst bringe ich die nicht dazu. Mhm. Also da wäre die komplette Verweigerung, weil sie dann das Gefühl hatte, das ist total unfair, oder die anderen, die müssen das nicht und warum ich etc.
Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu diesem Thema Bildschirmmedien direkt nach dem Lernen, dass wir dort etwa eine halbe Stunde bis Stunde warten, wenn es jetzt wirklich darum geht, das Kind hat irgendwas auswendig gelernt oder eben sowas automatisieren sollen, weil eben direkt nach dem Lernen bei uns im Gehirn noch diese Konsolidierungsprozesse, diese Nachabspeicherungsprozesse stattfinden. Und da gibt es ein paar Studien, die zeigen, wenn man direkt danach jetzt irgendwie Videogames zockt oder eben fernsieht, dass das diese Konsolidierungsprozesse beeinträchtigen oder stören kann. Das heißt, da lieber so ein bisschen die Pause dazwischen behalten und dann können die Kinder auch noch ein bisschen glotzen oder gamen. Genau. Sohn, 4. Klasse, hat eine Oldschool-Lehrkraft. Die Hausaufgaben sind daher sehr monoton. Wie Kind unterstützen, fragt hier noch jemand. Wie würdest du das machen?
Ha, ich würde mich zuerst mal fragen, also Oldschool, zum Teil finde ich das eben sehr hilfreich, weil ganz vielen Kindern heute in der Grundschule einfach wirklich diese nötige Wiederholung fehlt. Und das dann gar nicht dumm ist, oder? Also ich denke zum Beispiel im Lerncoaching, die meisten Kinder, die wir sehen mit Rechenschwierigkeiten, die haben den Zehnerraum, Addition-Subtraktion nicht automatisiert, die können das 1x1 nicht.
Oder nur dann diese Ankerrechnungen
Beispiel. Und dann haben die ständig, hinken die hinten nach, oder? Und Lesen, Schreiben braucht auch einfach wirklich Übung. Und im Großen und Ganzen, finde ich, ist das wunderbar, dass die Schule heute abwechslungsreicher ist, dass sie in vielerlei Hinsicht kindgerechter ist. Aber im Lerncoaching sieht man immer, die mangelnde Automatisierung ist eines der Hauptprobleme von den meisten Kindern, die irgendeine Schwierigkeit haben. Und deswegen würde ich da einfach mit dem Begriff Oldschool, oder es kann auch sein, dass diese Lehrkraft einfach Wert darauf legt, dass die Kinder die Grundlagen beherrschen. Und ich finde, das macht schon mal etwas aus, je nachdem, wie ich das als Elternteil sehe. Oder denke ich, dieser mühsame, blöde Drill, wie altmodisch, oder denke ich, das ist eine Lehrkraft, die den Kindern zu einem sicheren Fundament verhelfen will.
Und dann, finde ich, kann man ja je nachdem, also wenn ich jetzt den Eindruck habe, okay, die Aufgaben sind echt monoton, dann auch zusammen mit dem Kind je nachdem schauen, wie kann man die ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Das Kind, keine Ahnung, muss jetzt das Einmaleins üben, statt vielleicht jetzt am Schreibtisch da zu hocken und das Kind abzufragen. Kann das Kind vielleicht mit einer App das üben? Kann das Kind aufs Trampolin gehen und man fragt das ein bisschen ab zum Beispiel? Ja, was ist da möglich? Kann das Kind mit Musik im Hintergrund arbeiten, wenn das Kind dadurch nicht abgelenkt wird? Wie, ja, kann man ein bisschen mehr Schwung und Frische da reinbringen und dann wird es einfach einen Teil geben, der weiterhin monoton und auch ein bisschen anstrengend bleibt?
Ich finde, dass es manchmal durchaus auch hilft, wenn man Kindern das erklärt. Also, dass sich einfach so eine Gehirnautobahn, oder, bildet. Jedes Mal, wenn ich etwas wiederhole, dann wird diese Verbindung stärker. Und im Sport oder in der Musik sagt man das ja auch nicht. Ja, na, jetzt muss schon wieder diese Tonleiter üben oder jetzt muss der beim Fußball schon wieder dribbeln üben oder passen üben. Das hat er doch schon 5-mal gemacht, oder?
Wie
weil
monoton.
Man irgendwie weiß, dass das einfach so ist, dass das Gehirn diese Bewegungen 1000-mal gemacht haben muss. Und ich finde dort manchmal das noch hilfreich. Wir hatten ja zum Beispiel auch dieses Beispiel mit diesem Jungen, den das so angekackt hat, dass er diese Rechenaufgaben immer wieder üben muss und dann, als er das gemerkt hat mit der Gehirnautobahn, gesagt hat, jetzt bauen wir wieder an meine Gehirnautobahn. Oder?
Schicken also, wir die Planierraupe rein.
Genau. Ich will jetzt wirklich einfach so etwas gut und schnell können. Und ich finde, wir unterschätzen oft auch, dass wenn Kinder das mal merken, dass sie das oft gern machen. Also dass Kinder ja auch gern 30-mal das gleiche Hörspiel hören oder irgendwie Videogames, oder? 30, 40, 50-mal das gleiche. Oder wenn sie irgendetwas gut können oder ein Kind auf dem Skateboard, das schon irgendwie bis zum Abwinken die gleiche Bewegung übt, weil es einfach können muss. Und dass eigentlich eben auch dieses etwas Üben, bis man es richtig gut kann, einem Zugang gibt zu Kompetenzgefühlen. Also ich finde das manchmal für viele Kinder auch frustrierend, dass es zu viel Abwechslung gibt. Wir haben das immer wieder mal gehört von Kindern, gerade jetzt so bei modernen Lehrmitteln, zum Beispiel Zahlenbuch in Mathematik, kaum weiß ich, wie es geht, kommt schon wieder etwas Neues, oder? Ich komme gar nie an den Punkt, wo ich mal ein Gefühl von Kompetenz oder Könnerschaft entwickle, weil immer so viel Abwechslung da ist.
Ja, und gleichzeitig denke ich, ist einfach ein Punkt, der sich nicht ganz lösen lässt, dass natürlich Kinder auch was quasi die Anzahl der Durchgänge betrifft, bis was richtig
mega
gut
unterschiedlich
sitzt,
sind.
Extrem unterschiedlich sind, dass wir zum Teil Kinder haben, eben die das nach ein paar wenigen Malen automatisiert haben und aus dem FF abrufen können und andere Kinder da 10, 20, 100, 200, 300 Mal rumdoktern müssen, bis sie irgendwie mal ein Gefühl von Sicherheit entwickelt haben. Und ich denke, das ist ja auch etwas, was es für Lehrkräfte heute sehr herausfordernd macht, dass wir eben ja, Kinder mit sehr heterogenen Voraussetzungen haben und ja, man irgendwie schauen muss, dass alle Kinder diese Grundlagen sich aneignen
können.
Also
da finde ich jetzt auch jetzt einfach an die Lehrkraft gerichtet, oder wenn man etwas automatisieren, wiederholen will, dann fände ich das besser, wenn man sagt, 10 Minuten mit Kärtchen üben, als zum Beispiel einfach immer Arbeitsblätter auszufüllen, oder? Und dass jetzt ein Kind, das zum Beispiel diese Rechnungen kann, die auch nicht unnötig üben muss, das finde ich dann auch wieder sehr demotivierend, wenn ein Kind, das eigentlich blitzschnell das Einmaleins kann, oder? Und dann muss es schon wieder ein Arbeitsblatt dazu ausfüllen, einfach damit es gemacht ist, dann lieber wirklich einfach auf eine andere Art das mündlich üben. Ja, Stefanie, wie kann man es mit ADHS schaffen, Dinge nicht erst im letzten Moment zu erledigen?
Ja, das ist so die Suche nach dem Heiligen Gral fast schon. Also ein Teil der ADHS, und das wissen wir halt aus der Forschung, ist ja dieses veränderte Zeitempfinden auch, dass die innere Uhr ein bisschen anders tickt, dass Menschen mit ADHS im Durchschnitt Zeiteinheiten deutlich länger wahrnehmen, als sie eigentlich sind, was eben einerseits dazu führen kann, dass man den Eindruck hat, wirklich, ich habe noch ewig Zeit, aber dass manchmal eben auch damit mitkommt, während des Arbeitens gerade an Themenbereichen, für die keine intrinsische oder wenig Motivation da ist, das Erlebnis schnell kommt, das dauert ja alles schon so ewig. Und das macht es natürlich schwer in der Kombination damit, dass eben ja Schwierigkeiten mit den Exekutivfunktionen da sind, dass die Kinder, die Jugendlichen, Erwachsenen oft Schwierigkeiten haben zu planen, zu organisieren, Prioritäten zu setzen und dann, je nachdem diese Impulsivität noch da ist, ich habe jetzt keine Lust, ich bin nicht in der richtigen Stimmung.
Ja, und Impulsivität, das wirklich, wo man ja auch zeigen kann in der Forschung, dieses Belohnungsbahnen oder im Gehirn bei Kindern, aber auch Erwachsenen mit ADS, dass die einfach kaum aktiviert werden durch Ereignisse, die
in ferner Zukunft liegen.
Markus Czarnen hat doch das so gut beschrieben in seinem Buch «Wir schaffen das, mein Schade heißt», hat er geschrieben, für ihn gibt es zwei Zeiten, jetzt und nicht jetzt, oder? Und alles, was nicht jetzt ist, das interessiert ihn quasi nicht.
Genau. Und jetzt ist ja trotzdem die Frage, wie kann man das schaffen? Ich finde eine Grundfrage, und darüber haben wir auch in dieser Folge zum Thema Aufschieben schon relativ ausführlich gesprochen. Das heißt, wenn euch dieses Thema, ja, Prokrastinieren, Dinge immer wieder rausschieben, nicht jetzt, sondern lieber später erledigen interessiert, dann hört doch da gerne nochmal rein. Da haben wir viel auch an Ideen oder Impulsen dazu gesammelt. Aber ich denke, so ein Thema ist, wirklich kritisch zu überprüfen, ist es denn aktuell ein Problem? Weil viele Kinder, Jugendliche mit ADS kommen ja recht weit mit diesem, ich mache es auf den letzten Drücker und dann ist so diese nötige Aktivierung da und dann schaffen sie das auch ganz gut. Und quasi jetzt so in vorauseilendem Gehorsam das schon in Griff kriegen zu wollen, obwohl es im Moment noch kein Thema ist, ist oft für die Kinder und die Jugendlichen schwierig. Aber wir können natürlich schauen, dass wir sie dort auch so präventiv schon ein bisschen unterstützen. Ich denke, ein Punkt, den wir uns anschauen können, ist wirklich dieses so ein bisschen portionieren. Also wenn ich so einen Eindruck habe, es ist dieser riesige Berg dann am Schluss und ich denke, oh Gott, das schaffe ich irgendwie nie mehr und jetzt komme ich voll in die Panik und dann geht auch nichts mehr. Eher mal so ein bisschen zu gucken, okay, du musst zum Beispiel diesen Vortrag vorbereiten. Was sind denn das alles für Teilschritte, die du da erledigen musst? Und das Kind zum Beispiel nicht einfach diese Aufgabe hat, Vortrag vorbereiten und dann null planen, wie das geht und wie lange das dauert, sondern zu merken, aha, da steckt ja ziemlich viel drin, oder? Ich muss irgendwie recherchieren, ich muss eine Gliederung erstellen, ich brauche ein Plakat oder ein PowerPoint dazu, ich muss das noch irgendwie üben, ich brauche vielleicht Material, was ich besorgen kann, ich mal mit dem Kind oder Jugendlichen oder jetzt auch im Coaching, wenn wir die Jugendlichen haben, eine Liste machen, was muss denn alles gemacht werden, wie sehen die nächsten Wochen aus, Wochenübersicht und da mal zu schauen, wie könnte man es am besten verteilen, damit du sicherlich gut durchkommst. Dann, wie kann man es schaffen, Dinge nicht im letzten Moment zu erledigen? Auch diese Arbeit am Innen, da haben wir in dieser Folge zum Thema Aufschieben auch drüber gesprochen, dass wir, wenn wir aufschieben, sehr häufig sehr hinderliche Selbstgespräche haben. Also ich denke zum Beispiel jetzt dran, ich müsste diesen Vortrag vorbereiten und dann kommen automatisch so Gedanken wie, oh, ich habe jetzt keine Lust, ich bin zu müde, morgen ist auch noch ein Tag, oh, das käst mich irgendwie an, wieso muss ich über so ein Quark-Thema überhaupt was sagen und so weiter und so fort. Also dass man lauter Gedanken hat, die einen wegbringen von dieser Tätigkeit, die einen noch mehr in diese Erschöpfung und Lustlosigkeit treiben. Und da hört gern nochmal rein in diese Folge zum Thema Aufschieben, wo wir auch drüber gesprochen haben, wie können wir diese Selbstgespräche ein Stück weit verändern. Also schauen, wie wir durch dieses uns selbst quasi gut zureden, eher in die Aufgabe reinfinden. Zum Beispiel, indem ich mir sage, hey, okay, du hast jetzt nicht so Lust, alles, was du heute erledigst, musst du morgen nicht machen. Komm, stell mal einen Wecker auf 10 Minuten. Versuch einfach mal reinzukommen, wenn der klingelt, kannst du dich immer noch entscheiden, aufzuhören. Zum Beispiel aufhören, weitermachen, zu trennen. Und da merken ja ganz viele Personen dann, wenn diese Anfangshürde zum Beispiel genommen ist, dann fällt es mir leichter, mit einzusteigen. Auch dort diese soziale Verbindlichkeit, die oft hilft. Also wenn ich mit irgendjemandem zum Beispiel so Mini-Deadlines vereinbart habe und zum Beispiel weiß, ich deponiere dieses Ziel. Ich sage zum Beispiel irgendwie meiner Freundin oder meinem besten Kumpel, der auch einen Vortrag vorbereiten muss, hey, komm nächste Woche oder am Freitag, da treffen wir uns und wir zeigen uns gegenseitig, was wir da für eine Gliederung gemacht haben oder wir vergleichen mal, wer hat das Handout wie gemacht und geben uns ein paar Tipps dazu. Also immer, wenn ich weiß eigentlich, da guckt noch mal jemand drüber oder ich treffe mich zu dem und dem Zeitpunkt mit jemandem, der das dann mit mir zusammen zum Beispiel anschauen muss, dann wird es auch wahrscheinlicher, dass ich wirklich ins Tun hineinkomme und nicht den Eindruck habe, ja, das mache ich dann irgendwann oder ich habe auch noch ewig Zeit. Ich finde auch dort wieder die Tageszeit, die entscheidend sein kann. Also je mehr ich den Eindruck habe, ich muss das am Zeitpunkt XY machen, weil man halt konzentriert so lernt. Wir haben das ja oft bei den Studierenden gehabt, die dann finden, ja, ich muss halt dann um 8 in der Bibliothek sitzen, weil so lernt man. Und die zum Beispiel halt absolute Nachteulen sind und eigentlich das am Abend oder nachts besser machen könnten. Da so ein bisschen sich eher so zu strukturieren, dass ich sage, wenn das geht, ich packe das so in meine Premium-Konzentrationszeiten rein, damit es mir dann einfach auch ein bisschen leichter fällt. Und dann zu schauen, in welcher Umgebung wäre es für mich am besten machbar. Also eben brauche ich das, dass jemand eben neben mir sitzt und auch schafft. Brauche ich das, dass ich eben nicht allein im stillen Kämmerchen sitze, sondern dass da ein bisschen was los ist. Und zum Beispiel, ich nehme das Zeug mit ins Café. Wir schreiben ja auch oft zum Beispiel unsere Bücher halt im Café. Ja, gibt es eine Tageszeit, die mir hilft? Brauche ich eben eine Person, die nochmal drüber schaut? Welche inneren quasi ja, Sätze oder Instruktionen können mir helfen? Ich finde auch dort, gerade wenn es auch um dieses Thema sich aktivieren geht, noch gut zu überlegen, was brauche ich auch, um mich so in die richtige Stimmung zu bringen? Das haben wir ja häufig auch bei Menschen mit ADHS so erlebt, dass sie sagen, eben wenn ich in diese Schlaffheit und Unteraktivierungen, in diesem Unkonzentrierten drin bin, dann kann ich mich fast nicht motivieren. Was hilft mir persönlich, mich zu pushen? Oder manche Leute sagen, ich muss mich körperlich ein bisschen aktivieren und bewegen, dann geht es für mich zum Beispiel besser. Andere sagen, ich brauche irgendwie so einen starken Reiz von außen irgendwie. Ich gehe erstmal kalt duschen und dann starte ich. Was es dann auch immer ist, was mir hilft, eher in diesen ja, aufnahmebereiten oder konzentrationsbereiten Zustand reinzufinden. Was würdest du da noch ergänzen?
Ich fand wirklich für viele auch noch dieses, ich sage jetzt mal ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, oder? Das als ein bisschen Willenstraining zu sehen. Mhm. Darüber haben wir bei Aufschieben-Podcast viel gesprochen. Wir haben das auch im Buch Clever Lernen drin, den Weg der Abhärtung.
Ja, genau. Oder? Dass
wir dort Jugendlichen, Erwachsenen manchmal auch erzählen, der Wille, der funktioniert ein bisschen wie ein Muskel. Ich kann das ein Stück weit trainieren, indem ich merke, es stinkt mir und ich mache es jetzt trotzdem. Oder für 5 Minuten, für 15 Minuten, was ich mir zutraue. Und gerade finde ich, wenn man eine ADHS hat, ist das etwas sehr wichtig ist, dass man das ein bisschen trainiert, diese eigene Unlust zu überwinden, etwas zu tun, obwohl man keinen Bock hat. Das Schwierige daran, man muss das selber wollen. Also das nützt nichts, wenn man jemanden von außen zwingt, oder, sondern ich muss irgendwie merken, das wäre eine Fähigkeit, die ich gerne erwerben möchte. Und ich nutze das Lernen für mein Hassfach, ich nutze das, was ich normalerweise aufschiebe, um das in kleinen Schritten zu trainieren. Und es wird mir immer besser gelingen, je häufiger ich das gemacht habe. Mhm. Stefanie, Lena fragt, was sagt ihr zum Lernen und Repetieren in den Ferien?
Ja, ich bin bei dieser Frage tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, muss ich zugeben. Weil einerseits gibt es ja natürlich diese Forschung, die zeigt, dass es wirklich diesen Knick über die Sommerferien insbesondere gibt, dieses Sommervergessen, dass insbesondere, wenn Kinder gerade neue Inhalte sich erarbeiten, neue Fähigkeiten erwerben, wie beispielsweise das Lesen und das eben noch nicht gefestigt ist, das über den Sommer natürlich wieder vergessen gehen kann, mit dem Effekt, dass die Kinder dann nach 6 Wochen oder 7 oder 8, je nachdem, wie lange man dann Sommerferien hat, zurückkommen und sehr frustriert sind, weil sie vielleicht den Eindruck haben, ja, jetzt kannte ich doch diese Buchstaben und jetzt plötzlich weiß ich nicht mehr, wie das geht, oder jetzt konnte ich doch das mit dem Einmaleins oder mit diesen Plus-Minus-Rechnungen im Zehnerraum, und plötzlich ist so viel dann eben nicht mehr, ja, mental da, was dann eben oft auch ätzend ist für die Kinder. Was ja dafür sprechen würde, dass man die Sommerferien oder allgemein die Ferien nutzt zum Lernen. Auf der anderen Seite empfinde ich das so, dass insbesondere die Kinder, die eh schon mehr Mühe haben in der Schule, die Ferien eigentlich besonders dolle bräuchten, um sich wirklich mal auszuruhen und zu erholen. Von daher würde ich dafür plädieren, zu sagen, in den kurzen Ferien, also Weihnachtsferien, Herbstferien, die so 1, 2 Wochen, 10 Tage dauern, da würde ich die Kinder einfach mit schulischen Angelegenheiten echt in Ruhe lassen. Und dann blieben eben noch die Sommerferien übrig. Wenn wir jetzt ein Kind auf der Oberstufe zum Beispiel haben, Jugendlichen, finde ich, dann können die einfach die Sommerferien so genießen, wie sie wollen. Wenn wir Kinder haben, die Mühe haben in einem bestimmten Bereich, denke ich, kann man auch nochmal gucken, dass sie am Anfang einfach ein bisschen Zeit haben, um sich zu erholen. und dass man dann eben langsam, aber wirklich in kleinen Portionchen anfängt, was zu machen. Ich finde, während der Sommerferien, wenn man mit den Kindern übt, ist es wichtig, das spielerisch zu machen. Also beispielsweise vielleicht eher, ja, dass die Kinder, wenn es jetzt ums Lesen geht, dass man halt irgendwie eine schöne Sommerlektüre findet mit den Kindern, wie wir das besprochen haben, eben wirklich das in einem schönen Kontext machen kann. Wenn es ums Rechnen geht, dass man vielleicht eher eben mit Spielen, sei das eben jetzt, dass man irgendwie Karten zusammenrechnen muss bei einem Spiel oder eben es einmal eins auch eher spielerisch, gibt es ja verschiedene so Spiele, üben kann, damit die Kinder nicht so den Eindruck haben, es wird wirklich so schulisch geübt, geübt, geübt und da ich kriege gar nie eine Pause von diesem Müssen.
Ich finde da wirklich so dieses Ding, oder gibt ja in der Bildung diesen Matthäus-Effekt, wer hat ihn mir gegeben? Und das Problem ist ja immer, wir haben dann Kinder, erste, zweite Klasse, das eine Kind lernt relativ rasch lesen und das ist genau das Kind, das dann mit Gregs Tagebuch oder Harry Potter in der Bade sitzt oder und Lesen für sich entdeckt hat und einen riesen Sprung macht über die Ferien. Und wir haben das leseschwache Kind, das das noch nicht gefestigt automatisiert hat und das dem am liebsten 6 Wochen komplett aus dem Weg gehen würde, oder? Und das ist ja nicht nur das Sommervergessen, dass man da diesen Knick sieht, sondern dass dieser Knick ja vor allem sehr stark ausfällt bei den Kindern, die Schwierigkeiten haben. Und ich finde, das ist schon ein guter Grund, gerade bei den Sommerferien, die letzten 3 Wochen vielleicht wieder ein bisschen einzusteigen, dass dann dieser große Frust nach den Sommerferien nicht kommt oder wo Kinder das Gefühl haben, jetzt ist alles weg und jetzt die anderen sind jetzt alle noch weiter oder und der Frust dann haben und das Gefühl, ich kann das sowieso nicht und ich bin eh zu dumm und die anderen sind alle viel schneller als ich. Also das würde ich versuchen, so wie du es gesagt hast, mit so kleinen Übungen, 10 Minuten in einer guten Stimmung, spielerisch würde ich das in den ersten 1, 2, 3 Schuljahren ein bisschen abfangen. Danach würde ich sagen, Ferien sind Ferien.
Mhm. Was wir jetzt absolut, also ich glaube, da spreche ich für uns beide, nicht sinnvoll finden, ist das Kind dann während der Sommerferien irgendwelche Intensiv-Nachhilfe-Kurse zu schicken. ja.
Ja, also da finde ich, diese Ferienwochen, oder die haben ihren Grund. Kinder müssen da andere Erfahrungen machen können. Ist auch immer so ein bisschen platt, wenn man sagt, lernen in den Ferien, die Kinder lernen in den Ferien ja wahnsinnig viel. Ja. Oder sie lernen einfach was anderes, sie lernen nicht schulisch. Und dieses Lernen ist wichtig, das soll stattfinden, Raum haben und nicht irgendwie ersetzt werden durch zusätzlichen Unterricht in irgendwelchen Nachhilfeinstituten.
Mhm. Das heißt, wenn wir das zusammenfassen, also wir würden jetzt nicht dafür plädieren, dass jedes Kind und auch nicht jedes Grundschulkind während der Sommerferien da irgendwie übt und macht und tut, aber wenn man merkt, das Kind ist am Anfang von so einem Prozess in den Grundlagen, Lesen, Rechnen, Schreiben, es hat vielleicht eh schon ein bisschen Schwierigkeiten, das Risiko ist groß, dass da am Ende der Ferien einfach nicht mehr so viel da ist, der Frust kommt und es sehr stark überholt wird von den anderen, dann dürfte man wohl dosiert in einer spielerischen Atmosphäre, hier und dort, nach so einer gewissen Erholungszeit, piano, piano wieder einsteigen. Ich bin Lehrerin, seid ihr pro oder contra Hausaufgaben und warum?
Ja, also ich denke, wir sehen ja vor allem die Familien und Kinder, die unter den Hausaufgaben richtig leiden.
Ja.
Und für die wäre es ein echtes Geschenk, wenn die einfach abgeschafft werden, oder? Die Forschung zu den Hausaufgaben, da gibt es einige Studien. Eine der ältesten ist aus der Schweiz, dem Kanton Schwyz. Da wurden 1993 bis 1997 die Hausaufgaben mal abgeschafft für 4 Jahre. Und man hat das evaluiert. Also man hat 5., 6., 7. Klasse, hat man geschaut, was sind die Leistungen der Jahrgänge vorher, währenddessen. Und dann hat man das verglichen. Und das Spannende war, es gab eine einzige Stunde mehr Unterricht dann in den 4 Jahren, wo es keine Hausaufgaben gab. Vorher war aber gedacht, dass die Kinder etwa 1 Stunde Hausaufgaben machen, so 4., 5., 6. Klasse pro Tag. Und man hat keinen Leistungsunterschied gesehen. Es war aber so, dass die Kinder in den Jahrgängen, die keine Hausaufgaben hatten, eine positivere Einstellung zur Schule hatten.
Mhm.
Also ein Plus bei der Motivation. Inzwischen gibt es mehrere Studien dazu, die Hattie-Studie, die große Meta-Analyse, kommt zum Schluss, dass es ein bisschen vom Alter abhängt, aber dass gerade bei der Grundschule die Hausaufgaben einen sehr geringen Effekt haben. Und das Gemeine ist jetzt auch wieder hier, wenn wir genauer hinschauen, merken wir wieder diesen Matthäus-Effekt, oder? Also von Hausaufgaben profitieren vor allem Kinder, die sowieso schon sehr gewissenhaft sind, die gute Exekutivfunktionen haben, also selbstständig, selbstorganisiert sind, die fachlich eher stark sind und vor allem die Eltern haben, die gut helfen können. Und für Kinder mit Migrationshintergrund, mit Eltern, die nicht helfen können, mit Schwierigkeiten im Bereich der Selbststeuerung, da ist es eben auch oft so, und das finde ich, muss man deutlich sagen, dass die Hausaufgaben schaden, dass sie für mehr Bildungsungerechtigkeit sorgen. Und ich denke, aus diesem Grund wären wir eher froh, die Hausaufgaben würden als Schulaufgaben gesehen, die würden irgendwie integriert, dass das nicht nach Hause kommt, dass es nicht davon abhängt, ob die Eltern das gut handeln können, ob Kinder jetzt da einen Vor- oder Nachteil haben. Und ich finde, in ganz vielen Familien ist das einfach ein tägliches Konfliktthema. Es ist ein ständiger Druck. Die Kinder machen dort rund um die Hausaufgaben Erfahrungen, wo man sagen muss, jetzt die erste Frage, oder wir haben 2 Stunden Streit, danach dauert es 10 Minuten. Das hat eigentlich nicht nur, der Lerneffekt ist praktisch null oder von diesen 10 Minuten, die da stattfinden. Der Effekt auf die Motivation mit 2 Stunden Streit rund um die Hausaufgaben, den würde ich als relativ groß einschätzen. Und das sehen wir ganz, ganz oft, dass Kindern die Lernmotivation auch dadurch abhanden kommt, dass sie eben nicht das Gefühl haben, jetzt habe ich meinen Tag hinter mir oder jetzt kann ich nach Hause kommen, jetzt habe ich Zeit für etwas anderes. Ich finde, manchmal kommen Hausaufgaben auch aus so einer Zeit, wo man das Gefühl hatte, Papa arbeitet, Mama ist zu Hause oder die Kinder kommen dann und werden betreut. Und heute ist das oft nicht mehr so. Die Kinder haben am Nachmittag jetzt in der Schweiz Schule oder sie sind in der Betreuung. Sie haben Hobbys oder sie kommen am Abend nach Hause und da muss es irgendwo reingequetscht werden.
Und bei der Betreuung ist es ja auch so. Ich habe das jetzt auch immer wieder im Gespräch auch mit Personen, die im Hort arbeiten, erlebt, dass sie sagen, also es wird bei ihnen explizit auch den Eltern kommuniziert, dass die Kinder zwar die Möglichkeit haben, Hausaufgaben zu machen, aber es wird nicht betreut.
Und dann sind es genau die Kinder, die
dem ausweichen. Und dann hat man am Abend vielleicht dann irgendwie um 18, 19 Uhr das Kind dann zu Hause, je nachdem, jetzt diese Familien, oder? Ja. Und sieht dann, es ist praktisch nichts gemacht. Und dann sitzen die Eltern oder sitzt das Kind dann bis Ultimo dran. Und das ist wirklich so ein Punkt, den ich auch schwierig finde. Und gleichzeitig, und da sind wir auch wieder bei diesem Thema am Anfang, du hast diesen Effekt auf die Motivation angesprochen, aber ich möchte eigentlich auch nochmal diesen Effekt auf die Beziehung ansprechen, weil das ist eine Sache, die mich auch in unserer Arbeit immer wieder so bewegt, zu merken, wie oft das Thema Schule und insbesondere das Thema Hausaufgaben einfach als Belastung für die Beziehung fungiert und dass Eltern sagen, diese Hausaufgaben, gerade im Kontext Neurodivergenz, so viele Familien sagen, diese Hausaufgaben, diese Streitigkeiten rund um die Schule und das Lernen, das macht uns die Beziehung zu unserem Kind kaputt. Wir sind da ständig am Streiten und Drängen und wir wissen uns keinen Ausweg mehr. Und ich glaube, da würde ganz, ganz viel Druck abfallen, wenn das einfach nicht mehr nach Hause zu den Familien käme.
Was ich jetzt da spannend finde, gerade in der Schweiz sind es ja sehr oft die Schulen, die progressiver sind als die Bevölkerung. Also sie sind oft der Vorstoß von der Schule, keine Noten mehr oder keine Hausaufgaben mehr. Jetzt in Bern wurde das ja auch vielerorts abgeschafft. Einzelne Gemeinden haben die Hausaufgaben abgeschafft. Immer gegen extrem viel Widerstand der Eltern. Die Angst haben, die sagen, dann lernt mein Kind nicht genug, dann fehlt uns dieses Fenster zur Schule, oder? Und ich denke, da kann man wirklich ein bisschen beruhigen. Also ich denke, ein Fenster zur Schule lässt sich auch auf andere Weise schaffen oder damit Eltern Einblick haben. Es gibt auch immer noch die Vorbereitung auf Prüfungen, wenn es Prüfungen gibt. Aber die Hausaufgaben, ich denke, es wird wirklich in die Zeit passen, dass man das zurückschraubt, dass man da andere Möglichkeiten findet. Jetzt ist es aber so, dass natürlich an vielen Orten die Lehrkräfte verpflichtet sind, Hausaufgaben zu geben, dass es da Vorgaben gibt. Und dann, finde ich, muss man ein bisschen umdenken, oder? Weil wenn das Kind jetzt Hausaufgaben bekommt und ich als Elternteil immer irgendwie mit diesen Studien komme und ist doch gar nicht sinnvoll, dann mache ich es einfach meinem Kind noch schwieriger. Ja. Und dann, finde ich, eigentlich kann man ein bisschen umschalten und sagen, als Lehrkraft, nicht Hausaufgaben per se sind unnütz, sondern so, wie sie meistens gegeben werden. Wie kann ich sinnvolle Hausaufgaben geben? Oder das wäre ja dann zum Beispiel die Frage. Und da finde ich oft besser, wenn man sagt, können wir einen Modus finden, wo das ein bisschen individualisierter sein kann. Und damit meine ich nicht, ich gebe jedem Kind ein eigenes Arbeitsblatt nach Hause, oder, sondern was ich sehr schön fand, jetzt zum Beispiel die eine, Renate Jacke hatte diesen Hausaufgabenkiosk, oder sie berät einmal pro Monat die Kinder, was sie als Hausaufgabenfokus haben wollen in der nächsten Zeit. Und ich finde eben, lieber ein Kind, das zum Beispiel Mühe hat im Lesen, liest einen Monat lang jeden Tag 10 Minuten. Oder ein Kind, das mit dem Zehnerübergang so Mühe hat, macht jetzt einfach mal einen Monat lang mit den Kärtchen 10 Minuten pro Tag, oder Plusrechnung im Zehnerraum oder Minusrechnung im Zehnerraum, anstatt einfach immer irgendein Blatt auszufüllen, weil ja irgendetwas nach Hause gegeben werden muss, das dann gar nicht mehr zum Kind passt und die einen über und die anderen unterfordert. Also ich finde, dort kann man anpassen. Und das andere ist, dass ich natürlich auch als Elternteil mich fragen kann, was kann mein Kind aus den Hausaufgaben lernen und wie kann ich es dazu begleiten? Oder zum Beispiel, Hausaufgaben können eine Möglichkeit sein für das Kind zu lernen, selbstständig zu arbeiten, wenn ich das ein Stück weit anleite.
Das ist ja auch häufig einer der Gründe, warum Leute sagen, es braucht unbedingt die Hausaufgaben, damit die Kinder selbstständig werden, und die müssen ja auch lernen, sich zu überwinden. Und es ist, und das finde ich eben, muss man auch immer noch im Blick behalten, es ist ja heute so in den allermeisten Fällen, dass die Kinder, insbesondere wenn die in irgendeiner Struktur sind, also Schule und dann noch Nachmittagsunterricht, dann gibt's ja auch die Phasen, in denen die Kinder selbst organisiert lernen. Ja, viele haben also schon in der Grundschule einen Wochenplan. Das müssen sie jetzt nicht in diesen Stunden der Hausaufgabe lernen, sondern das kann auch eben im selbstorganisierten Lernen stattfinden. Ich finde, Ähnliches gilt für den Aufbau von Lernstrategien, wenn ich ein Lernatelier in der Schule habe, bei dem ich mir eigenständig Ziele setze, jemanden an der Seite habe, der immer mal wieder mit mir drüber spricht, bist du auf Kurs, wenn ja, in welcher Form, was ist der nächste Schritt, welche Materialien brauchst du Hilfe, wo ist was unklar, dann kann das auch in diesem Kontext Schule stattfinden. Und das ist tatsächlich, ich glaube, auch wenn ich mir was wünschen dürfte jetzt für die Schulzeit meiner Kinder so weiterhin, fände ich das total schön. Einfach zu wissen, die dürfen in die Schule gehen, die kommen heim und dann ist dieses Thema einfach abgehakt und wir haben Zeit, um einfach noch Familienzeit zu genießen und die Kinder für die Hobbys, die dann da sind. Aber ja, einfach gerade diese Schultage, die für viele Kinder so ellenlang sind und dann, ja, wie baut man das noch alles ein?
Das also jetzt gerade auch in der Schweiz, oder? Ja. Wo wir den Nachmittagsunterricht haben und die Schule immer bis um 4 geht, ist es einfach wirklich dann spät. Ich finde es noch mal ein bisschen anders, wenn der ganze Nachmittag jeden Tag frei ist, oder? Aber wenn dieser Nachmittagsunterricht stattfindet, finde ich das wirklich hart, dann noch mal zu müssen, wenn man wirklich schon um 7 aufgestanden und in die Schule ist und um 4 nach Hause kommt, oder? Und dann nochmals dran sitzen zu müssen. Jetzt noch als Hinweis, wir haben ja diesen Kurs gemacht, der ist kostenlos, mit Kindern lernen, Online-Kurs, und da geht es um all diese Fragen. Wie motiviere ich mein Kind? Wie können wir Hausaufgabenkämpfe vermeiden? Wie kann ich meinem Kind während der Hausaufgaben gute Lernstrategien vermitteln? Wie fördere ich die Selbstständigkeit? Und das finde ich eben dann noch einen wichtigen Gedanken, oder? Dass man, wenn man jetzt als Elternteil halt die Situation hat, nein, das Kind bekommt Hausaufgaben, sich zu fragen, wie machen wir das Beste draus? Und das verlinken wir euch gern unten am Podcast. Das läuft so, dass man einfach jede zweite Woche eine E-Mail kriegt, immer mit einem PDF, mit ein paar Tipps, wie man sich als Eltern und Kind das Hausaufgabenleben ein bisschen leichter machen kann.
Wenn ihr Elternteil eines Kindes mit ADHS seid und den Eindruck habt, wir streiten und kämpfen so viel, mein Kind ist so unmotiviert, hat Lücken, es träumt und trödelt und schweift immer wieder ab und kann sich schlecht organisieren und lässt immer wieder das Zeug in der Schule liegen. Und ja, es ist auch die Zusammenarbeit vielleicht mit der Schule nicht ganz so einfach. Dann möchten wir euch sehr gerne unseren Ratgeber Erfolgreich lernen mit ADHS und ADS ans Herz legen, der entstanden ist aus der Arbeit mit wirklich vielen 100 Familien heraus, wo wir so die Erfolgsrezepte gesammelt haben und auch natürlich mit der Forschung noch untermauert haben. Da findet ihr ganz, ganz viele praktische Impulse für den Lern- und Hausaufgabenalltag mit Träumerchen und Wirbelwinden.
Und für Jugendliche gibt es schließlich noch Clever Lernen. Das ist ein Buch, das sich an 11- bis 16-Jährige richtet und einfach die besten Tipps rund ums effektive Lernen vermittelt.
Falls euch diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns ein Herzchen schenkt oder einen Kommentar hinterlassen mögt. In der nächsten Folge werden wir dieses Thema weiterspinnen. Da geht es auch nochmal um das Lernen und die Hausaufgaben, aber mit dem Fokus auf die Förderung der Selbstständigkeit, um das Thema Konzentration und so diese ganzen Bedingungen, die helfen können, um das Thema Lernstrategien. Da dürft ihr uns auch gerne nochmal Fragen über Instagram oder Facebook schicken, wenn ihr da noch mehr wissen möchtet. Da haben wir auch schon einige gesammelt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhören mögt. Wünschen euch einen guten Start ins neue Schuljahr, diejenigen von euch, die das betrifft, und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört.
Tschüss zusammen.
Tschüss.